Also ich spiele jetzt einfach mal an den Knöpfen rum, okay? Test, 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 Test.
So, das war der wunderbare Einstieg in diese neue Folge. Schönen guten Abend, der Chris spielt an seinen Knöpfen rum und wir nehmen eine neue Folge auf. Einen schönen guten Abend, eine neue Folge. Willkommen dem Podcast rund ums Fahrrad. Und ihr habt schon gehört, der Chris ist heute wieder dabei. Guten Abend, Chris.
Hallo in die Runde.
Ja, und natürlich ist auch der Thomas dabei.
Hallo.
Guten Abend. So, es ist immer noch Giro. Wir sind immer noch in Italien unterwegs, aber ganz am Anfang kurz möchte ich eine Sache nicht unerwähnt lassen, die jetzt gar nicht so mit dem aktuellen Renngeschehen zu tun hat, sondern wir haben einen sehr, sehr langen Kommentar gekriegt von Jan Karl. Ich sage jetzt mal nicht den Nachnamen, ich weiß nicht, ob ihm das recht wäre oder nicht recht wäre. Und er hat uns ein paar zusätzliche Informationen zu dem letzte oder vorletzte Folge angesprochenen Rennen in der Bretagne, Trobro-Leon. Du hast es, glaube ich, als das kleine Paris-Roubaix bezeichnet, Chris, Thomas, oder?
So ist es.
Ja. Hat er uns, wie ich finde, ein paar sehr interessante Zahlen. Die sind allerdings so lang oder so viel, was ich jetzt nicht negativ meine, dass ich es jetzt nicht 100% vorlesen möchte. Ich werde es einfach unter dieser Folge direkt als ersten Kommentar verlinken, nicht verlinken, sondern reinsetzen. Wer also sich für dieses Rennen noch mal ein bisschen mehr im Detail interessieren möchte, Hintergrund und so weiter und so fort, gerne da reinlesen. Vielen Dank. Den letzten Punkt fand ich aber, ich glaube, das kam mir sogar irgendwie bekannt vor, möchte ich doch zitieren. Eine Sache habe ich noch an dem Rennen auszusetzen, als Preis winkt für den bestplatzierten Bretonen nicht ein Pokal oder so, sondern ein lebendes Ferkel. Also der bestplatzierte Bretone kriegt ein lebendes Ferkel. Das muss nicht sein. Finde ich auch. Tiere muss man nicht verschenken.
Ja, das gibt es ja bei vielen Rennen. Also bei der Tour of Norway gab es da mal, dass das Gewicht des Siegers in Lachs aufgewogen wurde.
Ja, aber das ist ja zumindest, also finde ich auch nicht richtig, also auch nicht zufriedenstellend. Aber da war der Lachs wenigstens schon, ich sag mal, dem vom Leben in den Tod
überführt. Es gab auch mal die Klassik Haribo, wo man sein eigenes Gewicht in Haribo bekommen hat. Echt? Da kam dann ein LKW vorgefahren und hat dann einfach 70 Kilo oder 80 Kilo Haribo bei dir
abgesetzt.
Ja.
Hast du das schon mal gehört, Chris?
Ich kenne die Klassiker Haribo, kenne ich, aber mir wäre es dann doch deutlich lieber. Man würde da vielleicht so ein Käseleib bekommen und nicht so ein Schwein, weil letzten Endes neigt man ja doch immer dazu, dass man so ein Schwein dann doch irgendwann schlachtet. Ja, es ist naheliegend, aber aus meiner Sicht, ja, nee. Nee, aber so ein Leben zu verschenken, finde ich schon ein bisschen schwierig.
Ja, das finde ich auch. Also Und Goldbeeren, das geht schon in Ordnung. Ich wusste nur nicht, dass das wirklich mal ein Preis war. Aber Haribo hat auch mal Trikots oder so, ne? Waren die nicht auch mal Sponsor irgendwo von irgendwas?
Von der Colorado-Rundfahrt vielleicht.
Ich muss schon, hab schon deutlich schlechtere Gags von dir gehört, aber ich sag mal, für spontan kann man machen. Aber da wären wahrscheinlich eher die Jelly Beans der Sponsor gewesen, beziehungsweise sind es vielleicht sogar.
Möglich, ja, ja.
Also diesen Kommentar nochmal, danke Jan Karl. Unter der Folge werde ich ihn als ersten Kommentar unter dieser Folge setzen, damit das nicht verloren geht. So, aber bevor irgendwas anderes verloren geht, gehen wir jetzt über von unserer Begrüßung direkt zu dem Stand, wo wir waren, wo wir wieder uns selber hier updaten wollen und wie es beim Giro aussieht. Wir hatten zuletzt aufgenommen, wenn ich das richtig erinnere, Etappe Nummer 12, kann das sein? Ich bin gerade ein bisschen, war das die Etappe?
Nach Etappe Nummer 12.
Genau, wo, das war die Etappe, genau, wo, ja. Etappe Nummer 13, das war dann am Freitag die Flachetappe, genau, jetzt bin ich wieder völlig, ich bin durch den Freitag auch ein bisschen durcheinander. Flachetappe, gibt es da viel zu erzählen oder war es die von uns so erwartete langweilige Runde, abgesehen von?
Ja, also ich fand, es war, gab da nicht viel, also 198 Kilometer. Da gab es nicht mal eine Autobahnbrücke, hatte ich so das Gefühl. Und ja, in Verona, aber ich fand das ganz gut gemacht mit dieser langen Zielgeraden. Und das war ein Sprint Royal, wie man ihn vom Feinsten kennt. Und am Ende, ja, Giacomo Nizzolo hat da mal seinen ersten Etappensieg beim Giro geholt, nachdem er schon 11-mal Zweiter war.
Mhm. Ja, vielleicht noch aus deutscher Sicht interessant, Max Kantner, der vom Team DSM auf Platz Nummer 8. Ansonsten, es war mal trocken.
Was mir noch aufgefallen ist, dass Gaviria ohne Sattel sprinten musste.
Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja, der ist den letzten Kilometer komplett ohne Sattel gefahren.
Ja, wenn es leichter macht, das Rad. War er dann noch über den 6,5 Kilogramm, ist die Frage. Oder 6,8?
6,9, oder? Hm? 6,9, oder?
6,9, 6,8? Ich würde auf 6,8 wetten. UCI Weight Limit Roadbike 2020. 6,8. Yes, endlich habe ich auch mal recht.
Okay.
6, auch wenn es nur wirklich im Nischenthema ist.
Die Nische. Aber tatsächlich muss ich sagen, ich habe mich für den Nizzolo wirklich gefreut. Ich meine, er ist jetzt 32 Jahre alt. Für einen Sprinter ist es jetzt nicht mehr das jüngste Alter. Und er hat jetzt so viele Jahre, so viele gute Ergebnisse immer wieder gezeigt, war immer wieder konstant dabei. Er hat mich so ein bisschen, also aber auch nur im Ansatz dran erinnert, an Valverde, der jahrelang immer wieder versucht hat, Weltmeister zu werden und dann schon 6 oder 7 Mal auf dem Podium stand bei Weltmeisterschaften und es dann doch irgendwie geschafft hat. Und letzten Endes glaube ich auch, Nizzolo hat jetzt auch nicht mehr ganz viele gute Jahre vor sich. Von daher, ich glaube, keiner im Fahrerfeld hat es ihm nicht gegönnt.
Ja. Ja, man darf ja auch nicht vergessen, er hat ja beim Giro schon eine Etappe gewonnen, die letzte 2016. Da wurde er dann aber deklassiert und Niklas Arndt zum Sieger erklärt.
Okay. Ja, wissen, was ich jetzt nicht mehr gehabt hätte. Und ich sag mal, dem Team Quebecca-Assos, dem gönnt man es ja jetzt auch irgendwie. Ne? Das ist jetzt auch so ein Team, da ist niemand böse, wenn die mal was mitnehmen an Gewinnen. Obwohl eigentlich grundsätzlich das Team ja sich ganz gut zeigt beim Giro insgesamt.
Ich finde, die schlagen sich besser, als man das vor der Saison erwartet hätte. Da haben wir ja selbst immer gesagt, das ist so ein bunt zusammengewürfelter Haufen, die da irgendwie alle möglichen Fahrer, die noch auf dem Markt waren, zusammengekauft haben. Und jetzt, ja, holen sie da einige Etappensiege, schlagen sich sonst auch ganz gut in der Saison. Also für das, was sie gemacht haben und welche Fahrer sie geholt haben, ist das absolut formidabel.
Ja, also die gucken irgendwie, das Beste daraus zu machen und das gelingt ihnen ganz gut. Mehr muss man zu dieser Etappe am Freitag auch, glaube ich, nicht sagen. Insgesamt Gesamtklassement hat sich natürlich nichts verändert. Da ist alles gleich geblieben. Bernal vor Vlasov und Caruso, Hugh Carthy, Yates, Buchmann, Evenepoel, Ciccone und Vos Martinez. Das war so der Stand. Punktetrikot können wir auch mal kurz so am Rande reinschmeißen. Peter Sagan vor Nizzolo, vor Kimolai, vor Garvia, Viviani, Affini und so weiter. Bergtrikot Bouchard vor Bernal, vor De Bont und Mollema. Jugendtrikot auf den Schultern von Bernal vor Vlasov. Und ja, Teams Ineos, Grenadines, zu dem Zeitpunkt zumindest auch nicht wenig überraschend, die ja dann eine relativ geschlossene Mannschaftsleistung an den Tag legen. Das war Etappe Nummer 13. Warte mal, ich muss hier kurz. Wieso ist das eigentlich so, dass bei Google Docs manchmal das so verschwommen ist? Habt ihr das auch?
Nein.
Puh, liegt es dann doch
an deine Brille nicht auf?
Also ich wollte es gerade sagen, aber habe ich nicht. Aber wenn ich dann auf...
dann muss es an was anderem liegen.
Ja, dann muss es an was anderem liegen.
Zu viel Küstennebel.
Ja, Küsten. Stimmt, da gab es mal eine Werbung oder so. Nee, aber wenn ich auf Aktualisieren drücke, dann ist wieder alles gut. Das ist schon kurios.
Hast du dich zu stark vom Eurovision Song Contest und dem italienischen Beitrag verleiten lassen?
Ja, das ist doch schön, dass die Italiener auch... Ist doch super für die Italiener. Die haben Lauf. Apropos Lauf, wer hatte denn besonderes Lauf und Fortune hatte am Samstag auf der Etappe zum Zoncola dann einen Fortunato? Aber das war ja so das Rennen im Rennen eigentlich.
Ja, Ausreißergruppe und wie soll man sagen, Rennen ums Gesamtklassement und wie du es schon sagst, Fortunato, the lucky one, also der Glückliche. Hatte aber wenig mit Glück zu tun an dem Tag, weil das hat er sich ganz hart erarbeitet, war eine Spitzengruppe, unter anderem mit Bauke Mollema vorne. Und ja, ein bisschen überraschend fand ich dann, dass sich da Tratnik und Fortunato jetzt haben, weil ich doch dachte, George Bennett und Bauke Mollema wären die stärksten Bergfahrer. Ja, und er hat es dann in dieser steilen Schlussrampe, wenn auch relativ knapp, durchgebracht.
Ich war ein bisschen überrascht. Also Mollema, das war ja schon die zweite Etappe, wo er vorne da bei so einer Gruppe mit rumturnte, wenn ich das richtig erinnere. Das hatte ich ja schon mal auf Etappe 4, 5 oder irgendwie sowas. Da ist er auch schon mal. Da dachte ich schon so, na, der wird, ob der aufs Bergtrikot irgendwie mal gehen wird, weil er sonst sich ja eher zurückgehalten hat. Dass sie ihn auch so einfach fahren lassen, war auch kein gutes Zeichen für Nibali, ne? Weil sonst hätte er ihn bestimmt nicht so einfach da rumgurken lassen vorne. Ich hatte ja kurz die Hoffnung, dass Nibali sich gut fühlt und sagt, geh du da als Relaisstation hin. Aber die Hoffnung habe ich dann auch relativ schnell aufgegeben. Und Tratnik, ich hatte so den Eindruck, am Anfang zumindest, dass er von den beiden der Stärkere ist. Aber als Fortunato sich dann da abgesetzt hat, sah Tratnik auch relativ schnell nicht gut aus und kurfte da auch wirklich, also ich glaube, der ist am Ende wahrscheinlich einen halben Kilometer mehr gefahren als Fortunato.
Ja, und man muss ja auch sagen, der Fortunato hatte da auch noch Glück, weil ihn fast noch so ein Idiot vom Rad gehauen hätte. Und für die Mannschaft ist das natürlich ein Riesenerfolg, weil das wurde vorher so ein bisschen kritisiert, dass Eolo Cometa eingeladen wurde und ursprünglich wäre ja noch Sabu dabei gewesen, die aber aufgrund des Dopingfalls nicht dabei war, ist Androni nur reingerutscht. Also man hätte von Außenstehenden her eher Androni und Giro erwartet als Eolo. Eolo ist natürlich, weil Eolo Sponsor auch des Giro ist. Aber die haben jetzt immer wieder bewiesen, dass hier in den Ausreißergruppen dabei sind und auch gehen können. Und ja, das Team ist ja wird von Alberto Contador und Ivan Basso geleitet und Video, wie dann Contador nach dem Sieg ausgerastet ist.
Ja, das wollte ich auch noch. Ne? Die sind die auch, ist nicht Cometa, der ist eine Radmarke? Oder wie war der Zusammenhang da?
Nee, also die haben ja jetzt ihre eigene Radmarke, Aurum heißen die, glaube ich.
Ah, okay, ne, ich hatte den Namen nicht auf dem
Schirm. Eolo, ich weiß gar nicht genau, was die machen. Irgendwas mit Kommunikation oder so, wie es aussieht, mit, ja, wie soll man sagen, drahtlosen Netzen.
Ja, sieht so, ne, dieses Zeichen über dem E lässt das schon vermuten. Ja, aber
Christian, letzten Endes, du hast schon recht. Also man hätte nicht, selbst wenn man jetzt die Gruppe gesehen hat, man hätte nicht erwartet, dass Fortunato darauf gewinnt. Also letzten Endes war es so, Tratnik ist, glaube ich, fast am Fuße angetreten. Fortunato dann 2-3 Kilometer später hat ihn dann hinten raus noch eingeholt. Und natürlich ganz oben raus waren es, glaube ich, 3 Kilometer mit dem Schnitt. 13-14%, da ist er noch an ihm vorbeigezogen. Meine Fragestellung war tatsächlich die ganze Zeit, wann tritt Bennett jetzt wirklich an? Also es waren lange Zeit, 30-40 Sekunden, und ich hatte so das Gefühl, okay, er lässt die vorne jetzt mal so ein bisschen fahren, wartet mal ab, bis sie jetzt wirklich vielleicht am Limit sind, und dann wird nachgestiegen. Man hat gewartet, aber weder Mollema noch Bennett konnten dann wirklich hinterher. Das lag sicherlich auch bei Bennett daran, dass er auch vorab auch auf dieser Etappe, bei der er dann mit Brambilla so seinen privaten Kampf da ausgetragen hat, vielleicht auch schon so ein bisschen Körner gelassen hat. Letzten Endes aber, ja, für Eolo Cometa ein grandioser Sieg, wirklich. Das Soncolan ist sicherlich die prestigeträchtigste Etappe überhaupt bei diesem Giro gewesen. Von daher sehr, sehr stark. Und auch Tratnik hat es, glaube ich, keiner zugetraut, auf dieser Etappe ganz weit vorne mitzulanden. Also selbst Rolf Aldag, der ja das Team ja auch mitbetreut, der hat schon gedacht, okay, gut, was ist denn hier los?
Aber hinten gab es ja das zweite Rennen. Und das war das Rennen der Favoriten. Und da hatte ich ja vorher so gesagt, irgendwann mal muss ja man jetzt, also jetzt aus den Schuhen kommen, irgendwann muss man Buchmann aus den Schuhen kommen, wenn sie wirklich sich für die letzte Woche, Peak letzte Woche vorbereiten, und irgendwann muss ja mal dieser Schub an Frische oder der Schub an Trainingswirkung oder der Schub an was auch immer kommen. Und das verbunden natürlich mit Hoffnung ist das falsche Wort, aber mit der vielleicht auch so ein bisschen Erwartung, dass ein Bernal nicht da so konstant auf diesem hohen Niveau fahren kann, oder zumindest mal nicht mehr zulegen kann. Aber in Teilen hatte ich recht, also ein Yates kommt so oder kam da schon so langsam mal in die Pötte. Aber dass ein Bernal irgendwie in seiner Form stagniert oder geschweige denn im Verhältnis zu den anderen schlechter wird, davon war jetzt zumindest an dem Samstag noch nicht so wirklich im Entferntesten etwas zu sehen.
Nee, Yates hat es ja probiert und am Steilstück da angegriffen, aber ja, bis so 500 Meter vom Ziel konnte er dann auch vorne mit Bernal zusammen fahren, aber der blieb einfach am Hinterrad und hat dann noch den Konter gesetzt.
Und vom am Hinterrad bleiben, oder nee, andersrum, von den Gegner bis 500 Meter vom Ziel bringen und sich dann abkontern lassen, da so gewinnst du halt keine Grand Tour. Ne? Also so machst du keine Zeit gut irgendwie. Also da ist dann doch zu wenig.
Ja, zumal Martinez, der Edelhelfer von Bernal, ja sogar unter den Favoriten der Dritte war. Bernal, Yates, Martinez.
Ja, stimmt. Ja, das ist wahrscheinlich so Beifang, ne? Das nehmen die so mit. Aber das war schon, also.
Man möchte sich nicht vorstellen, wenn Sivakov in der entsprechenden Form auch noch mit dabei gewesen wäre.
Ja. Vielleicht muss man, also, man kann, ich finde aber, man kann es ihnen jetzt, ne, auch irgendwie nicht zum Vorwurf machen. Also, was, die können ja auch nichts dafür, dass sie so, also, ne, immer davon raus, und ich glaube, davon müssen wir, oder gehen wir einfach mal von aus, dass sie alle mit gleichen Mitteln, beziehungsweise Nichtmitteln hoffentlich kämpfen. Wenn die einfach so gut sind, was willst du da machen? Ist denn jetzt alles schon? Also, muss man dann einfach sagen, okay, es geht uns jetzt hier nur noch darum, ums Podium zu kämpfen, oder was ist das Mittel? Also, weil, Yates wäre jetzt für mich noch derjenige gewesen, dem ich es am ehesten zugetraut hätte.
Ne, das Problem ist so, also was ganz am Anfang schon passiert ist, dass Lander ausgefallen ist und auch einige Teamkollegen von ihm und beziehungsweise Mohoric, der ja auch noch ausgestürzt ist. Und das wäre halt so eine Mannschaft gewesen, die voll auf Krawall gefahren wäre, den ganzen Giro und auch dem Bernal, man sieht es jetzt mit Caruso als Zweiten in der Gesamtwertung, so ein bisschen in die Zange hätte nehmen können. Und auch, ja, Movistar, eine Mannschaft, die eigentlich traditionell sehr aggressiv fährt und mit Marc Soler auch noch ganz gut platziert wäre, hätte dazu auch noch beigetragen. Ja, und gut, die anderen Mannschaften, also EF hat jetzt auch schon mit Guerrero einen super starken Berghelfer verloren und auch Romain Bardet, Team DSM, ist da auf sich alleine gestellt. Also die müssen im Prinzip alle immer dazu warten auf den letzten Berg. Und klar, so kannst du halt einen Bernal nicht schlagen, weil er am Berg sich als stärkster erweist und auf den anderen Terrains hast du nicht die Mittel, um ihn anzugreifen.
Aber sind dann das diese Marginal Gains wieder mal? Also, dass die so Sachen, wir können ja vielleicht mal, vielleicht nehmen wir die nächste Etappe direkt mal mit dazu, weil die gehört ja irgendwie, gehört ja auch mit zum Spiel. War die Etappe am Sonntag, sind wir dann, ne? Wo du mir, glaube ich, wo ich gedacht habe, naja, okay, da wird sich jetzt erstmal am Anfang nicht so viel tun. Und wo du mir dann relativ schnell, glaube ich, Thomas, so die Nachricht geschickt hast, hier, shit, ne, buch mal raus, das war ja am Sonntag. Sind das diese Marginal Gains? Also das passiert einfach einem Bernal nicht oder das passiert einem Ineos-Fahrer nicht, dass er einfach in so einer Situation hinten im Feld irgendwo rumlungert, über so eine blöde Sache, ich sag mal stolpert im übertragenen Sinne des Wortes und das war's dann.
Ganz ehrlich, ich glaube einfach, dass das Team Bora Hansgrohe da zu wenig Unterstützung für Emanuel Buchmann bei diesem Giro d'Italia zeigt. Also der gondelt da irgendwo hinten Mutterseelen alleine im Feld rum. Also bei einem professionellen Team, das das Gesamtklassement professionell angreift, wie Ineos, passiert sowas einfach nicht. Mhm. Da sind 3-4 Leute, Filippo Ganna vor allem, bei Egan Bernal und die sorgen dafür, dass der aus allem Risiko oder zumindest weit vorne gehalten wird im Feld. Und beim Start, da wusste man schon, beziehungsweise man hat es dann auch, ich glaube Rolf Aldag hat das im Fernsehen erzählt, dass er vorher mit anderen Leuten gesprochen hat, dass dieser Start sehr hektisch werden kann und die sind ja auf so einer Insel, glaube ich sogar, also so einer vorgelagerten Insel vom Startort von Grado losgefahren und dementsprechend war da halt viel Wind. Ja, und wenn ich da nicht weit vorne starte oder mich in die ersten Reihen mit meinem Team positioniere, dann muss ich immer damit rechnen, dass sowas passieren kann.
Mhm. Aber es passiert ja jetzt diesem Team, dann, also ich wundere mich nicht mal, es kann ja nicht nur Zufall sein, dass bei allen oder bei vielen Teams irgendwie so Sachen passieren. Weißt du, Soler, Landa und Buchmann und wie sie alle heißen, die da rausgehen. Und Ineos passiert das einfach nicht. Also das ist ja...
Naja gut, es ist schon ein Stück weit auch Glück. Also Sivakov ist ja auch ganz am Anfang rausgestürzt. Also das war jetzt auch nicht bewusst. Also ein Stück weit... Also ich glaube, den Faktor Glück darf man jetzt auch nicht ganz außen vor lassen. Mitunter kannst du auch mal weit vorne im Feld stürzen. Aber ganz klar, also wenn ich jetzt weiter vorne bin, passiert mir eher weniger. Aber dafür brauche ich vielleicht auch dann die entsprechende Unterstützung oder auch die entsprechenden Fahrer, die mich da vorne hinbringen. Und dann kommt es ja auch immer noch drauf an, wie wohl fühle ich mich als Fahrer in diesem Positionskampf. Mhm. Da tun sich auch die Fahrer unterschiedlich leicht oder schwer. Also wenn ich jetzt an Dan Martin denke oder auch so einen Simon Yates, das sind traditionell Fahrer, die gerne, wenn es jetzt flach ist, die sich ganz weit hinten aufhalten, mhm. die vielleicht auch deshalb schon die eine oder andere Rundfahrt verloren haben, aber die diesen Kampf einfach scheuen. Also so ein Musterbeispiel, glaube ich, damals war David Moncoutier. Das war so ein Fahrer, der fuhr gefühlt immer so 10 Meter hinter dem letzten Fahrer im Feld. Hauptsache, er kann da noch irgendwie ausweichen. Für die Bergwertung bei der Vuelta hat es da noch irgendwie gereicht, aber sobald es dann irgendwie mal auseinandergerissen riss, dann war er weg. Von daher nie ein Fahrer fürs Gesamtklassement. Ich glaube, das ist schon ein Stück weit auch dieser Positionskampf. Die ja, Qualität von richtig guten Gesamtklassementsfahrern, dass die sich das auch wirklich zutrauen. Und ich möchte es jetzt dem Emanuel Buchmann nicht wirklich absprechen, aber ich glaube, er fühlt sich da nicht wirklich wohl drin. Und vielleicht war das jetzt hier an der Stelle ein Fehler. Hm.
Ja, ja, bin ich völlig bei dir. Also ich glaube auch, dass er dann, oder ich kann mir gut vorstellen, oder es klingt für mich ja sehr, sehr schlüssig, dass man sagt, okay, der ist jetzt ein Fahrer, der nicht unbedingt im Getümmel sich da hervortut, wie es jetzt zum Beispiel in Sagan überhaupt keine Probleme hat. Aber dann hast du ja zwei Optionen. Ne? Also ist jetzt ein völlig unpassender Vergleich, aber nachdem es mich mal bei einem Rennen geschmissen hat, habe ich hinterher auch beim nächsten Rennen gedacht, naja, eigentlich komme ich mir hier gerade in so einem großen Feld nicht wohl, fühle ich mich nicht wohl im Moment. Hast zwei Möglichkeiten. Entweder gehst du nach ganz vorne oder nach ganz hinten.
Die und dann hast du angegriffen und gewonnen.
Fast. Nee, aber du hast ja zwei Optionen dann. Ne? Du gehst nach ganz vorne und das wäre jetzt in dem Fall für Buchmann mit seiner Mannschaft dann die beste Lösung gewesen. Oder du guckst, dass du hinten immer noch so ein bisschen so einen Fluchtplan hast oder zumindest Platz, um dich irgendwie nochmal, ne? Also herauszulavieren. Aber
und da brauchst du aber auch um dich rum die entsprechenden Fahrer deines Teams, die dir dann auch die Plätze dann frei halten.
Ja, also genau. Beispielsweise, ja, wenn ich halt jetzt
beispielsweise mal also. Quickstep mal anschaue, da die werden gefühlt oder das ganze Team wird gefühlt mit ausgefahrenen Ellenbogen geboren und da kannst du quasi dahinterher fahren. So ein Filippo Ganna, das ist für dich so die Lebensversicherung bei Ineos, setzt dich hinter denen und du weißt, okay, die ersten 50 Kilometer bin ich jetzt mal safe. Mhm. Ich glaube, dieses Team hat jetzt Bora nicht am Start gehabt. Wenn jetzt so ein Buchmann diese Sicherheit gehabt hätte, pass auf, Peter Sagan, pack mich da jetzt am Anfang, bis jetzt mal die Gruppe steht und bis mal Ruhe einkehrt, in deinen Windschatten, dann wäre das auch so ein Fahrer. Aber
warum hat Buchmann das nicht? Warum haben die nicht mindestens einen Fahrer dieser Natur?
Weil das Team zweigleisig fährt. Also die haben halt immer noch Peter Sagan für die Sprints und der macht da vollkommen sein eigenes Ding. Und ja, Unterstützung für Buchmann ist da Fehlanzeige. Da werden selbst auf den Flachetappen oder auf den Sagan-Etappen, sage ich mal, also Felix Großschartner oder Matteo Fabro, die eigentlich als Helfer für ihn zugeteilt waren, für Buchmann, für Sagan eingespannt. Und dann ist kein Wunder, wenn die irgendwie platt sind und er da niemanden hat. Und ich fand das auch auf dieser Strade Bianche-Etappe recht bezeichnend, als dann Sagan plötzlich ganz vorne irgendwo war, als dieser erste Split war und dann Buchmann in der zweiten Gruppe und Sagan dann vorne noch irgendwie durch die Führung gegangen ist. Also das scheint man da teamintern oder er scheint es auch nicht so ernst zu nehmen und man hat ja dann gesehen, das fand ich, also mich hat das wirklich geärgert, als dann Peter Sagan nach diesem Ausscheiden von Emanuel Buchmann vorne mit dem Rennleiter irgendwelche Scherze gemacht hat und Wheelies gemacht hat. Mhm.
Also ich meine, die Fahrer hätte man bei Bora. Es müsste jetzt nicht zwingend ein Peter Sagan persönlich machen. Ein Daniel Oss genügt da komplett. Der Daniel Oss ist 1,90, vielleicht sogar noch ein bisschen größer, auch ein Maciej Bodnar. Die haben die Qualitäten. Vielleicht war es auch, und möchte ich jetzt nicht ausschließen, vielleicht sogar jetzt auf der Etappe, auf der Buchmann dann leider gestürzt ist, vielleicht war es auch eine Fehleinschätzung von Buchmann. Das weiß man nicht. Also es gibt ja diverse Etappen, wo ganz am Anfang einfach mal 5 bis 10 Fahrer wegfahren und dann ist es so.
Kann sein, aber ich fand es auch bezeichnend, dass dann nicht mal einer da war und noch auf ihn gewartet hat oder sich irgendwie um ihn gekümmert hat. Wir sind dann ziemlich gleich alle weitergefahren und ich kann mich noch gut daran erinnern, beispielsweise als Beloki damals diesen schweren Sturz hatte, da saß da Acevedo noch irgendwie 10 Minuten bei ihm und hat sich um den gekümmert, aber das war so gefühlt, hatte ich so das Gefühl, den Mitkollegen von Buchmann egal, was da jetzt mit ihm passiert.
Ja, da hat ja auch Jaksche sehr, sehr lange gewartet da in der Abfahrt. Ja, gut, da hatte.
Oder es gab ja auch dieses schöne Bild jetzt beim Giro irgendwie, wo George Bennett dann noch einen anderen Fahrer den Berg so ein bisschen hochgeschoben hat.
Aber ist es denn, dann könnte man ja jetzt sagen, okay, ist es denn damit jetzt also in Kürze getan? Also, wisst ihr, wenn Sagan, was er jetzt, behaupte ich mal, unter uns jetzt, also mittlerweile ja ein offenes Geheimnis, nicht unter uns, sondern insgesamt ein offenes Geheimnis ist, wenn Sagan weg ist, oder bedarf es da nicht trotzdem noch irgendwie mal einer klaren Ansage oder mir kommt das so.
Ich glaube einfach, dass das, also von außen sagt mir oder vermute ich einfach, dass es in dem Team auch so vielleicht zwei Lager gibt, also jetzt auch in dieser Giro-Mannschaft. Das ist einfach dieses Gesamtklassement-Fahrerlager, wo Buchmann dann relativ alleine ist und ja, dann halt die Fraktion Sagan. Da gibt es ja auch einige Leute vom Staff, die da noch dazugehören, die, wenn er gehen sollte, dann ja wahrscheinlich auch mitgehen würden und man müsste einfach dieses ganze Team mal so ein bisschen umstrukturieren und auch mal klar ausrichten, will ich Gesamtwertung fahren oder will ich Sprints machen, weil die Vergangenheit hat gelehrt, dass bei einer großen Rundfahrt so dieses zweigleisige Fahren eigentlich nicht mehr funktioniert.
Ja, also es funktioniert dann nicht, wenn nicht auch beide Parteien bereit sind, füreinander zu arbeiten, aber grundsätzlich sehe ich so wie der Thomas. Aber ich glaube auch, dass Buchmann, und das muss man an der Stelle vielleicht auch mal sagen, Buchmann hat weder die Aura noch für mich die Klasse, so hart sich das anhört, bei einer Rundfahrt wirklich mal ganz vorne mit reinzufahren. Und ganz vorne reinfahren heißt für mich jetzt nicht Vierter, Fünfter, sondern Sieg. Und wenn du die Klasse jetzt bei einem, der jetzt dann auch bald 29 wird, nicht ziehst, dann bist du, glaube ich, auch in einem Team, dass einen Sagan noch mit dabei hat, nicht bereit, alles auf diese Karte zu setzen. Weil es gab jetzt auch diverse Rundfahrten, wo ein Buchmann auch mitunter nicht geliefert hat, wo man, glaube ich, diese Zweigleisigkeit zumindest aus Marketinggründen, jetzt schäme ich mich schon gerade wieder dafür, dass ich das Wort Marketing mal wieder in den Mund genommen habe, wo man es sich vielleicht auch gar nicht erlauben kann, alles auf eine Karte zu setzen. Man möchte sich das nur mal vorstellen, ein ganzes Team ausgerichtet auf Buchmann und er wird am Ende Achter. Dann sind natürlich die Fragen auch da. Hätte man nicht lieber einen Peter Sagan noch mitnehmen sollen oder einen Pascal Ackermann? Ich glaube, es hat gute Gründe gegeben und gibt gute Gründe, warum man ihn auch in den Giro geschickt hat und nicht in die Tour. Wenn er wirklich der überragende Rundfahrer wäre, dann würde man ihm alles unterordnen, ihm das ganze Team zur Verfügung stellen und das ist er eben leider nicht.
Ja, also ich würde jetzt, also so weit würde ich jetzt noch nicht gehen, dass er der, also ich glaube, niemand erwartet von ihm auch, dass er ein überragender Fahrer ist, aber dass ihm dieses Jahr den Giro besser
gelegen kommt. Das Podium wäre ja noch in Reichweite für ihn gewesen und man hat jetzt auch gesehen bei den folgenden Etappen, dass da jetzt, nehmen wir mal Bernal heraus, dass da nicht die Überfahrer dabei sind. Also das wäre durchaus möglich gewesen und mit einem bisschen mehr Teamunterstützung. Also ich verstehe dann beispielsweise auch nicht, warum dann Patrick Konrad bei der Tour de France fahren soll und ein Wilco Keldermann und ein Lennart Kemner noch. Also ja, da hätte man vielleicht das Team ein bisschen anders zusammenstellen können. Aber wie der Chris schon sagt, vielleicht aus marketingtechnischen Gründen jetzt Peter Sagan noch dabei, aber sollte er dann weg sein im nächsten Jahr, muss man sich dann nochmal neu Gedanken.
Dann wird man sich komplett neu aufstellen müssen. Sei es dann, dass vielleicht dann, weiß nicht, ob es jetzt schon eine Verkündung gibt, ein Sam Bennett mit dabei sein wird, aber auch ein Sam Bennett wird sicherlich nicht die Tour ohne jeglichen Anfahrer fahren. Dann, je nachdem, man muss dann auch gucken, wer ist da überhaupt noch mit dabei, wer verbleibt überhaupt. Und letzten Endes, Peter Sagan hat für einen Etappensieg gesorgt. Der wird wahrscheinlich die Punktewertung gewinnen. Das muss man auch erstmal bringen. Das ist sicherlich mehr wert als am Ende ein sechster Platz des Giros. Also so sehe ich das.
So ist es ja, aber ich persönlich glaube, dass eine Rückkehr von Sam Bennett bei Bora nicht funktionieren wird, weil Bennett zum großen Teil, zu 90% von seinem Anfahrer von Murkoff profitiert und der hat bei De König verlängert.
Oh, Punkt. Erster Punkt, zweiter Punkt glaube ich auch nicht. Also man muss sich halt bei Bora dann wahrscheinlich, kann ich mir zumindest als Außenstehender so vorstellen, man muss sich einfach mal klar werden, was man will. Ne? Dass das auf zwei Pferde setzen in einem Rennen nicht funktionieren kann oder funktionieren wird, zumindest nicht mit einem Buchmann, sieht man ja jetzt. Und will man sich dann von dem deutschen Fahrer oder der deutschen Hoffnung oder dem deutschen Aushängeschild unter anderem Buchmann trennen oder nicht mehr so unterstützen, wie er es vielleicht auch zu Recht für jemanden, der unter Top 5 von der Grand Tour fahren kann, erwartet?
Naja, er hat ja erst seinen Vertrag verlängert, von daher ja, kann man ihn ja jetzt nicht einfach zum Mond schießen. Ja. Und ich finde, das Problem, was Ralf Denk hat, ist immer noch, dass ihm diese Aussage nachhängt, er möchte das beste Team in der World Tour werden. Aber ganz nüchtern betrachtet, dafür ist auch einfach der Kader nicht gut genug.
Ja, ja, also das, diese Schaumschlägerei, das jetzt nicht das Allercleverste war. Ich glaube, da können wir alle Unterschrift unter diese Aussage setzen. Ich frage mich nur, ist denen bewusst, also wir haben nicht schon den Plan für, oder sie sollten ja eigentlich schon mal den Plan für die nächste Saison haben. Ne, was machen wir, wenn jetzt Sagan weg ist? Gehen wir dann zumindest mal für eine Saison voll auf einen Buchmann für eine Rundfahrt, um mal zu gucken, wie weit können wir es dann treiben? Und vielleicht auch je nach Streckenführung nächstes Jahr, vielleicht wird die Tour nächstes Jahr eher dann was Interessantes für Buchmann.
Und ich glaube eher, dass sie noch einen anderen Klassementfahrer vielleicht holen. Also dann wird ja dann einiges am Budget frei und dann werden die wahrscheinlich, ja wie der Chris schon sagt, vielleicht sein Bennett zurückholen und noch einen anderen Klassementfahrer. Also wird ja jetzt schon gerüchtet, dass Almeida vielleicht kommen soll, der vielleicht noch ein bisschen kompakter ist, auch im Zeitfahren sehr gut und dass man das dann wieder so aufteilt. Also Buchmann da zu irgendeiner Rundfahrt schickt, wo es wenig Zeitfahren gibt.
Aber dann also tatsächlich sage ich auch, also muss man sich mal überlegen, was traut man wirklich Buchmann zu? Aus meiner Sicht ist er jetzt keiner der Top 5 Gesamtklassementsfahrer, die es weltweit gibt. Da sehe ich einfach andere Fahrer weiter vorne. Also man sieht jetzt einen Egan Bernal beispielsweise, Pogacar, man sieht einen Roglic beispielsweise, klar, der wird jetzt auch nicht jünger, aber einem Buchmann traue ich jetzt auch nicht unbedingt zu, dass er jetzt nochmal so einen Quantensprung dahin legt. Von daher ist auch die Frage, wie viel will man jetzt wirklich in einen Buchmann investieren? Und da wäre ich jetzt tatsächlich auch eher so ein bisschen vorsichtig.
Ja, aber du sagst, das von dir hineingebrachte Argument Marketing.
Ja, aus deutscher Sicht natürlich, klar. Bei einer Tour de France zieht natürlich ein Fahrer, der Deutscher ist, der für ein deutsches Team fährt, immer mehr
ja,
als ist, jetzt ein anderer. Na, absolut,
ja,
absolut.
Ist dann aus der Sicht nicht vielleicht der fünfte Platz von einem Buchmann besser zu bewerten als ein dritter Platz für einen Almeida?
Ja, also aus Marketinggründen natürlich. Aber das hätte auch in der Vergangenheit schon Ackermann sein können.
Ja, ja klar. Was, ne, das jetzt nochmal zu beurteilen. Aber dann wäre ja der Schritt jetzt einen Almeida zu holen, anstatt mal voll auf die Karte Buchmann zu setzen und zu sagen, okay, der fünfte Platz hier ist besser als der dritte Almeida-Platz. Vielleicht richtig. Und eine Sache noch. Ich weiß gar nicht, ob da so viel Budget frei wird, wenn der Sagan mit seinem Specialized-Budget dann wechselt. Ne? Ob man sich dann einfach nochmal einen zweiten Grand-Tour-Fahrer und einen Sprinter wie Sam Bennett, der ja auch mit Sicherheit den ein oder anderen Euro verdient, hoffentlich, ob da so viel Budget
naja, frei wird. Du musst ja auch noch sehen, dass andere Fahrer das Team dann wahrscheinlich noch verlassen werden. Hm. Also sollte Sam Bennett kommen, wird Pascal Ackermann sehr sicher gehen.
Ja. Ja, und Peter Sagan nimmt natürlich dann auch im Regelfall auch einige Fahrer mit. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Der kam ja auch schon mit seinem Bruder und zwei, drei anderen Fahrern. Natürlich kann man ihn jetzt nicht isoliert sehen. Klar muss man auch sagen, Bora hat sicherlich jetzt nicht sein komplettes Gehalt bezahlt, sondern Specialized hat das auch ein Stück weit übernommen, vielleicht sogar genaue Zahlen kenne ich nicht, vielleicht sogar einen Großteil. Von daher schwierig. Ich halte Bora grundsätzlich für ein solide aufgestelltes Team, auch mit einer guten Nachwuchsarbeit. Aber ist wirklich fraglich, ob in Zukunft da ein Buchmann die Unterstützung haben wird, die er vielleicht bräuchte, um ganz vorne mit reinzufahren, und ob er es überhaupt dann am Ende auch ausspielen könnte. Ich würde es mir wünschen.
Nichts vor, rein vom Potenzial her wäre eigentlich Lennart Kemner sogar noch der, den du eher für die großen Rundfahrten einsetzen würdest, aber die Frage ist halt bei ihm, ob er das will, und ich frage mich halt, warum man das nicht mal ausprobiert.
Vielleicht fühlt er sich selber der Sache nicht gewachsen, noch nicht.
Das mag sicherlich sein. Das ist eine ganz, ganz große Frage, auch des Drucks, den man sich aussetzen will. Es ist eine ganz, ganz andere Sache, ob ich jetzt sage, ich konzentriere mich auf 2, 3 Etappen oder ich muss 21 Etappen von Anfang bis Ende Vollgas geben. Ich halte von Lennart Kemner viel. Er zeigt es immer mal wieder, was er wirklich drauf hat, und aus meiner Sicht ein grandioser Rennfahrer. Aber auch da muss man erstmal sehen. Er ist immer noch jung, er ist 24 Jahre. Von daher hat die Zukunft noch vor sich, ist einige Jahre jünger als Buchmann. Muss man abwarten.
Vielleicht biegen wir aber mal wieder ab zum Giro, bevor wir hier komplett abdriften. Waren jetzt bei der Etappe zum Sankona, haben wir einen Endstand, glaube ich, hatten wir, glaube ich, noch, hatten wir ihn schon? Also jetzt.
Das Gesamtklassement könnten wir noch
genau, durch. Genau, darauf wollte ich jetzt hinaus. Gesamtklassement sieht nach dieser Etappe Nummer 14 zum Sankona aus. Bernal hat sich vorhin etabliert, hat jetzt zu diesem Zeitpunkt 1 Minute 33 Vorsprung vor Simon Yates, der sich quasi von Platz 5 auf Platz 3 hochkatapultiert hat. Caruso auf Platz 3 geblieben. Vlasov hat etwas mehr verloren. Der ist 2 Plätze runter von Platz 2 auf Platz 4. Hugh Carthy von Platz 4 auf 5, einen Platz runter. Buchmann hat sich auf 6 etabliert. Ciccone, Evenepoel auch an dem Tag nicht den besten Tag gehabt. Martinez, Bardet hat sich leicht verbessert. Das sind die Top 10. Und es schloss sich dann an eine Etappe am, was war das dann? Das war dann der
Sonntag.
Mein Gott. Ja, und
genau, gerade nach Gorizia, es waren 147 Kilometer und man ist da auch ein Stück durch Slowenien gefahren. Also Gorizia ist ja quasi so eine Grenzstadt, die da, glaube ich, sogar halb geteilt ist zwischen Italien und Slowenien. Wie gesagt, man ist da auf der Karte bei Pro Cycling Stats sieht man es auch ganz gut, auf dieser vorgelagerten Insel sozusagen losgefahren. Und dadurch war es halt am Start übelst hektisch, aber im Nachhinein hat sich dann da so die Etappe ein bisschen beruhigt und eine Fluchtgruppe ist weggefahren.
Mhm. Ja, und wie du es ganz am Anfang oder wie wir es hier alle schon festgestellt haben, dass dieser Start war dann der Anfang vom Ende von Emanuel Buchmanns Giro 2021. Den hat es da zerlegt. Muss man einfach so sagen. Habt ihr genaue Bilder davon? Ich habe, glaube ich, gar kein richtiges, also nicht, dass ich jetzt
also
so...
Also vom Sturz selbst hat man keine Bilder gesehen, nee. Man hat halt nur die Folgen dann gesehen, dass da halt wirklich viele Fahrer irgendwo auf der Straße lagen. Buchmann selbst stand dann am Straßenrand, wurde dann im Gesicht wieder zusammengeflickt, und das ist auch nicht so häufig, dass ein Rennen komplett neutralisiert wird. Also die haben dann das Rennen gestoppt, und da waren natürlich diejenigen, die dann schon ausgerissen waren, stinksauer, weil die natürlich dann um ihren Effort gebracht wurden. Aber das Rennen wurde dann komplett angehalten. Ich weiß nicht genau warum, weil man dann zu wenig Ambulanzen vielleicht vor Ort hatte und die da durch mussten. Aber da hat es einige Fahrer richtig schwer getroffen. Also man sieht es dann ja auch im Ergebnis nach der Etappe. Da hat beispielsweise ein Guerrero aufgegeben, Jos van Emden, Nizzolo, gut, der war schon vorher raus, aber im Nachhinein Sebastian Reichenbach musste danach den Tag auch aufgeben. Nibali ist dann noch in den Sturz verwickelt gewesen, also da waren ganz viele dabei.
Und vor allen Dingen, also ne, war ja eigentlich eher so eine Breitstraße, also wieder so eine Geschichte, wo man sagt, naja, okay, so einen richtigen Grund hätte es da eigentlich nicht geben müssen. Hat irgendeiner nicht aufgepasst, einfach, behaupte ich jetzt.
So ist es halt ganz häufig. Also ja. Da reicht ja, wenn einer sich irgendwie am Hinterrad vom anderen aufhängt, und die waren da zu dem Zeitpunkt mit einer sehr hohen Geschwindigkeit unterwegs und ja klar, wenn du dann stürzt, sind die Konsequenzen oft gravierend.
Gut, die Etappe ging dann aber trotzdem weiter, irgendwann zumindest mal, nachdem man das alles so ein bisschen sortiert hat, die Fahrer, die ist halt nicht mehr, ne? Also es war ausgestiegen, did not finished, waren dann Guerrero, Van Emde, Buchmann, Nizzolo und Berhane, ich weiß nicht, wie man ihn richtig ausspricht, Natale. Ja, dann ging es einfach weiter. Viel zu sagen ist da auch nicht. Es gab dann eine Ausreißergruppe, die das, sag ich mal, sehr so souverän runtergespielt hat. Und hinter der Ausreißergruppe, da haben wahrscheinlich das Team Ineos dann irgendwie ein bisschen Schiss bekommen, beziehungsweise eine Ansage von oben, weil danach, also wenn man sich mal anschaut, das Ergebnis der Etappe, waren Platz 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, das war ja schon fast Mannschaftszeitfahren.
Was sie ja, dann gut, man muss ja sagen, die sind einfach geschlossen über die Ziellinie gefahren. Ja. Also die haben ja auch dann aufgesteckt und sind in dem Finale, wo es dann übelst geschüttet hat, noch auf diesem Rundkurs, gar kein Risiko mehr eingegangen bei den Favoriten, nach dem, was dann am Start schon passiert war. Und ja, vorne die Ausreißergruppe war recht spannend besetzt, fand ich, mit drei Fahrern von Team Kubeka Asos. Die haben es perfekt gemacht, einen nach dem anderen rausgeschickt und letzten Endes war es Viktor Kampenaerts, der dann schon den dritten Etappensieg für die Mannschaft beim Giro geholt hat.
Ja, müssen wir mal gucken. Es werden doch regelmäßig diese Preisgeld- Statistiken veröffentlicht. Zumindest bei der Tour weiß ich das. Da wird das Team Kubeka zumindest in diesem, jetzt mal sich auf den vorderen Plätzen befinden mit ihren Siegen. Nikias Arndt war auch vorne in der Gruppe. Das ist schon auch das zweite Mal, dass man den vorne in der Gruppe findet, wo man gar nicht so richtig weiß, was sucht der denn da oder wie ist der denn da reingeraten?
Ich glaube, er hätte auch die Etappe gewonnen, wenn er den Postabgang mit Kampenaerts erwischt hätte.
Ja, Nikias Arndt hätte ich auch mal wieder gegönnt, dass er mal irgendwie so Ich ist auch so ein Fahrer, dem gönnt man wirklich nur das Beste, ne? Der Buchholz in der Nordheide, das ist doch bei dir um die Ecke, Thomas, oder? Oder zumindest im weitesten Sinne.
Ja. Da kommt er her.
Ja. Hat 2016 meine Giro-Etappe. Gibt es sonst noch?
Das Kuriose ist, er ist noch nie als Erster über den Zielstrich gefahren beim Giro, aber hat eine Etappe gewonnen.
Bring mich mir mal was.
Das wird das, was ich vorhin gesagt habe, wo Nizzolo disqualifiziert wurde auf der letzten Etappe und dann hat er halt den Sieg bekommen.
Am 29. Mai 2016.
Ja, was ich noch zu der Etappe sagen möchte, es würde mich nicht wundern, wenn es am Ruhetag ein paar positive Corona-Tests gibt, weil ich habe keinen einzigen Zuschauer an der Strecke gesehen mit Maske.
Ich habe an dem Tag nur den Anfang gesehen.
Also scheinbar gelten da in Slowenien ein bisschen andere Regeln und da waren, also ich habe wirklich niemanden da mit Maske am Streckenrand gesehen. Ich hoffe, dass da kein Fahrer angesteckt wurde.
Okay. Ja, dann drücke ich uns mal die Daumen, dass da nichts passiert ist. Das war die Etappe am vergangenen Sonntag, Pfingstsonntag. Kommen wir noch zu gestern. Eine Etappe, die eigentlich im Vorfeld so ein bisschen auch angekündigt wurde als die Königsetappe. Ich weiß noch, in irgendeiner Vorbesprechung habe ich mal gesagt, ja, mal gucken, was an dem Tag ist. Und da warst du, Thomas, direkt ganz entrüstet. Das ist die Königsetappe. Also ich habe da gestern keine Königsetappe gesehen. Ich weiß ja nicht, was ihr gesehen habt.
Ein Tag zum Vergessen. Also für den Radsport überhaupt keine Werbung. Die Etappe, die ursprünglich über unter anderem Passo Pordoi, Fedaya und Jao führen sollte, aber wie das Ganze sich dazu getragen hat, also zum einen, dass da die Etappe verkürzt wurde, okay, darüber kann man streiten, aber dann zum anderen, dass man gar keine Bilder davon gesehen hat, war einfach ein Fiasko, muss man so sagen.
Ich finde immer sehr schön, wie du so absolut in deiner Meinung dann da bist.
ja. Oder seht ihr es anders?
Also ein Fiasko klingt für mich schon wirklich hart. Also ein Fiasko wäre für mich gewesen, wenn noch irgendwie sich sehr viele
Fahrer. Ja, aber sobald halt irgendwie drei Regentropfen gefühlt schafft es das italienische Fernsehen nicht, da eine Übertragung zustande zu bringen.
Ist muss die Lande dann irgendwie von die Sonne scheint, die Strand, die
Girardi. Sind dann darauf angewiesen, dass da irgendwo 5G-Netz ist, damit die mit ihrer Kamera irgendwo hinsenden können. Hallo, bei der Tour de France fliegen irgendwie drei Flugzeuge, um dann Signal zu empfangen, aber beim Giro sind die auf Hubschrauber angewiesen und haben da scheinbar kein Flugzeug, was da irgendwo fliegen kann.
Chris, kennst du irgendjemanden, der im weitesten Sinne was mit dem Fernsehen zu tun hat oder in der Fernsehbranche arbeitet, den wir da mal fragen könnten, ob das schwierig ist?
Puh, am ehesten noch den Thomas.
Den Thomas, ne? Thomas, ist das denn eigentlich schwer, so eine Fernsehübertragung zu machen, frage ich mal vorsichtig.
Ja, es ist schon sehr, sehr aufwendig und natürlich sehr kostspielig, weil du halt dieses Signal über verschiedene Wege, eigentlich in der Regel bei der Tour ist es so, das geht, glaube ich, dann von den Kameramotorrädern beziehungsweise vom Hubschrauber geht das dann nochmal zu so einem Flächenflugzeug. Also wie gesagt, bei der Tour de France, habe ich jetzt gelesen, sind da drei Stück sogar im Einsatz, wird es dann von diesem Flugzeug weiter in Richtung des Satelliten übertragen und von da aus geht es dann halt erst in die Senderanstalten rein. Und ja, beim Giro ist das scheinbar nicht so, da gab es scheinbar auch Schwierigkeiten, also hieß es dann zumindest, mit den Genehmigungen für die, ja, dass die da fliegen dürfen auf der geänderten Strecke. Also sehr, sehr konfus, aber dass man es dann nicht mehr schafft, das zustande bringen, fand ich sehr schwach. Und was sich jetzt mit Sicherheit in demnächst vielleicht nochmal ändern wird, dass man vielleicht auch mal Drohnen einsetzt für so eine Übertragung. Das würde natürlich enorm die Kosten setzen, aber das Problem ist, es ist da noch nicht so ausgereift. Also man hat das beispielsweise bei Ski Alpin mal gesehen, dass da mit einer Drohne gefilmt wurde und die dann plötzlich runtergefallen ist.
Ja, ich sehe auch schon den ersten Fahrer, der von einer Drohne runtergeholt, abgeräumt wird und dann ist das Heulen und Wildklagen auch sehr groß. Ja, also natürlich ist es nicht schön, wenn wir Bilder sehen. Wenn es jetzt nicht so wäre, dass wir bei der Tour de France seit Jahren und fast ausnahmslos, ich kann mich jeweils nicht an viele Ausfälle über einen längeren Zeitraum erinnern, an diese eine komische Schlammetappe, wo wir mal ein paar Kilometer keine Bilder gesehen haben. Wenn man es nicht so vor Augen geführt bekommen würde, dass es ja auch funktionieren kann, dann wären wir wahrscheinlich gar nicht so entrüstet. Aber ich sehe es mal, oder ich würde mal andersrum sagen, stell dir mal vor, die Etappe wäre wie normal durchgeführt gewesen, wir hätten keine Bilder gesehen, dann hätten wir uns noch mehr geärgert. Insofern ist jetzt weniger schlimm.
So ist es, ja. Und wenn man da so ein bisschen den Advocatus Diabolus spielt, kann man natürlich sagen, ja, das wurde bewusst abgesagt, um dann nicht das italienische Fernsehen vollkommen bloßzustellen.
Ui, das ist aber... Wo hast du diese These her? Oder hast du die heute Morgen aus dem Frühstücks
selbst gepellt? Zusammengereimt? Also wenn man ja 1 und 1 zusammenzählt, das Rennen wird von der RCS organisiert und die hängt eng zusammen mit dem italienischen Fernsehen auch und es ist sehr undurchsichtig, warum man da überhaupt diese Entscheidung getroffen hat, weil scheinbar war es so, dass die Teamchefs hinterher haben auch gesagt, ja, wir hätten die Etappe ganz normal fahren wollen, auch ein Egan Bernal beispielsweise hätte die Etappe normal fahren wollen, aber da hieß es zunächst, dass die Fahrer gar nicht dagegen gewesen wären auch, aber im Nachhinein hat dann der Rennleiter Mauro Venni wiederum erklärt, ja, dass einige Fahrer dagegen gewesen seien und die Witterungsbedingungen im Nachhinein, gut, kann man sagen, ist man immer schlauer, aber die Witterungsbedingungen waren halt auch so, dass man da ohne Schnee und Eis hätte fahren können.
Unbefriedigend, muss ich sagen. Also diese These jetzt, ich möchte nicht von einer Verschwörungstheorie sprechen, aber zumindest von einer These mit wenig Unterfütterung durch Argumente, aber klingt jetzt auch nicht so unplausibel. Also ist jetzt nicht das, was mich im Radsport irgendwie wundern würde.
Mir tut es halt vor allem leid für die Leute, die da waren auch viele Leute an der Strecke, die da oben auf dem Fedaya Pass und auf dem Podoi gewartet haben, die Fahrer sehen wollten und natürlich auch für die Millionen Zuschauer an den Fernsehschirmen, die immer nur irgendwelche Leute im Zielbereich dann die ganze Zeit gesehen haben.
Aber da hättest du, also es gibt hier, ich weiß nicht, gibt es das bei euch auch, also beim Chris am Bodensee glaube ich eher weniger, bei dir Thomas in München vielleicht mehr. In Köln ist das ganz weit verbreitet, dass so an so Straßen Ampeln, also großen Kreuzungen an Ampeln, irgendwelche Menschen so kleine Kunststücke aufführen, weißt du, so jonglieren oder mit. Hätte sich auch so ein Jongleur hinstellen können, die ganze so 3 Stunden Unterhaltung machen.
Also mit Sicherheit für den Zielort, für Cortina d'Ampezzo, die werden jetzt, also wird sich der Bürgermeister mit Sicherheit nicht beschweren, dass dann die ganze Zeit gezeigt wurde, wie toll doch deren Shopping Mall ist.
Ja. Okay, also Thomas sagt ein Fiasko für den Radsport. Chris, du hast einfach gedacht, na okay, brauche ich ein bisschen weniger Zeit vor der Glotze hängen oder wie hast du das interpretiert, den Tag?
Wettbewerbsverzerrung.
Bitte?
Wettbewerbsverzerrung.
Wettbewerbsverzerrung.
Ja, und das nicht das erste Mal beim Giro. Letzten Endes ist es leider so und das Thema ist bekannt, dass im Mai nicht jeder Pass beim Giro befahren werden kann. Letzten Endes musst du dich aber als Fahrer und als Team auf die Etappen einstellen und auch mit den Etappen ein Stück weit rechnen, dass sie durchgeführt werden. Macht natürlich einen enormen Unterschied, ob ich jetzt 4 Berge der ersten Kategorie oder dann auch die Cima Coppi da noch mit drin dabei habe und dann auch ein Stück weit in der Lage bin, mal ein Team wie Ineos zu fordern oder ob ich gleich am Anfang einen ersten Kategoriepass fahre und dann 100 Kilometer seicht, sanft bergauf fahre und da mit einem Ganna, mit einem Puccio, mit einem Castroviejo einfach das Feld zusammenhalten kann. Das nimmt einfach taktische Möglichkeiten. Es ist letzten Endes so die 19. Etappe. Das hat andere Gründe, da kommen wir vielleicht später noch drauf. Das kann ich aus Pietätsgründen nachvollziehen. Aber letzten Endes ist es so, dass es das Rennen letzten Endes verfälscht. Also ich habe eine gewisse Erwartungshaltung an ein Rennen. Und wenn dann 2 hohe Berge wegfallen, ändert es natürlich die Dynamik des Rennens. Wenn ich jetzt so eine Etappe wie gestern starte, und das war ja auch keine Entscheidung, die schon den ganzen Tag vorher bestand, sondern was kurzfristig passiert ist, dann gehe ich als Team vielleicht sogar in so ein Rennen rein und sage, 2 Tage vorher, vielleicht sogar am Ruhetag zuvor, wir halten uns ein bisschen zurück und an dem Tag gehen wir all in. Und dann werden die 2 maßgeblichen Pässe, die vielleicht vorab für eine Entscheidung sorgen können, die werden mir dann rausgestrichen. Ja, da kann ich einem Bernal natürlich den Blumenstrauß auch schon auf der 14. Etappe überreichen. Das war mitunter 2019 bei seinem Toursieg das Gleiche. Hätte der nicht davon profitiert, dass die Etappe abgebrochen worden wäre. Ich bin heute noch davon überzeugt, dass 2019 der Toursieger nicht Egan Bernal heißen würde, sondern Geraint Thomas. Davon bin ich 100%ig überzeugt, weil der hinten raus das nicht hätte halten können.
Ja, bleiben wir mal bei 2021, ne? Also was vor 2 Jahren. Ja, ich kann den Argumenten folgen. Was ich mich frage, wenn man von einer Wettbewerbsverzerrung spricht, dann gibt es ja, dann frage ich mich, oder gibt es 2 Möglichkeiten. Punkt A, ist es eine bewusste, ne? Also dass irgendjemand diese Entscheidung herbeigeführt hat, aus einem gewissen Grund, oder Wettbewerbsverzerrung im Sinne von höhere Gewalt?
Ne? Nein, höhere Gewalt würde ich nicht sagen. Also die Begründung zunächst für die Absage dieser Pässe war ja, dass die Wetterlage momentan zwar noch stabil ist, aber man nicht weiß, wie es sich entwickelt.
Mhm. Aber dann ist das ist ja dann höhere Gewalt. Also Wetter ist für mich die Definition von.
Ja, aber mal bitte.
Warte, lass mal.
Ja.
Ne? Aber ja. Weißt du,
gleich komme ich nochmal.
Ja,
gleich
komme
ich nochmal.
Ja. Ne? Wenn es höhere Gewalt ist, dann ist das halt so. Dann kann man hinterher auch sagen, okay, war eine falsche Entscheidung im Nachhinein, ne? Weil das Wetter hat gehalten. War vielleicht nicht eine glückliche Entscheidung.
Ja, aber selbst wenn, hattest du immer noch die Möglichkeit gehabt, das Rennen auf dem Podalpass oder auf dem Fedaya-Pass zu stoppen.
Ja, dann bin ich ja völlig bei dir. Ne? Also dann sage ich, okay, man hat aufgrund von höherer Gewalt, oder höhere Gewalt war der Anlass für die Entscheidung, die zu den Wettbewerbsverzerrungen dann geführt hat. Und am Ende, die Geschichte ist so, dass es die falsche Entscheidung war, weil das Wetter dann doch nicht so schlecht war oder so. Okay, dann sage ich, naja, da hatte aber derjenige, der die Entscheidung getroffen hat, zumindest nicht irgendwie so eine Agenda oder hatte nicht einen Plan dahinter oder hat es aus Gründen gemacht, sondern der Grund war die höhere Gewalt, das schlechte Wetter. Wenn ich jetzt aber Wettbewerbsverzerrung mit Motiv sozusagen, ne, das andere, ne, dass es also ein Grund dafür gab, dass versucht wurde, den Wettbewerb in eine Richtung zu verzerren, dann frage ich mich auch, wenn es ein Motiv dafür gab, was ist das Motiv, warum sollte es jemand machen und wie profitiert er davon? Weil das habe ich mich auch kurz gedacht, ne? Wer könnte denn davon profitieren, dass man Bernal jetzt schon nach Etappe 16 den Blumenstrauß, wie du es eben gesagt hast, Christine, die Hand reicht? Und das sehe ich irgendwie nicht, dass da jemand Bestimmtes von profitiert, wenn es nicht jetzt ein Italiener, ne, seien wir mal ehrlich, wenn es in Frankreich bei einer französischer Fahrer am 19. Tag irgendwie im gelben Trikot ist und es besteht die Gefahr, er verliert es noch und die Franzosen würden dann eine Etappe abkürzen und er wird dadurch die Tour gewinnen.
Hey, mein Gott. Also wirklich, also wenn man das machen wollen würde, gäbe es ja viel einfachere und schmerzlosere Wege, um das
von. Deswegen frage ich mich, ne, wenn es eine bewusste Wettbewerbsverzerrung in die Richtung ist, wer profitiert davon und welches Motiv hat der? Da fehlen mir irgendwie ein bisschen, also
Christian, ganz ehrlich, ich sage jetzt auch nicht, dass es jetzt diese eine Person gab, die da jetzt bewusst davon ganz klar direkt profitiert hätte und das auch vielleicht auch bewusst in die Wege geleitet hat. Das ist nicht mein Ansatz.
Nee, das habe ich auch gar nicht so verstanden.
Aber ich sage ganz ehrlich, letzten Endes, was kann denn der Hintergrund sein? Vielleicht sagt man, okay, pass auf, da oben ist es zu kalt und die Fahrer sind sich unsicher, wie sie bergab fahren und der eine fährt vielleicht 30 Sekunden schneller runter und der dahinter traut sich nicht. Jetzt gab es die Strade Bianche-Etappe. Da traut sich manch einer auf dem Schotter nicht schnell bergab zu fahren. Die Etappe wurde komplett durchgefahren. Wir haben damals alle gemeinsam gesagt, solche Etappen sind im Grunde gut, weil das soll ein kompletter Rennfahrer gewinnen. Wenn jetzt aber solche Etappen durchgeführt werden und dann aber die entscheidenden Bergetappen, wofür vielleicht auch jemand sein Team ausrichtet, das gibt's ja auch, dass man sagt, pass auf, wir gehen das Risiko ein, auf so einer Etappe Strade Bianche, Montalgino, ein bisschen Zeit zu verlieren, das holen wir dann alles auf solchen Etappen wieder rein und die werden dann rausgestrichen, die hohen Pässe, dann ist es für mich Wettbewerbsverzerrung. Klar, wenn da oben jetzt Glatteis ist, dann sprechen wir über die Sicherheit der Fahrer. Und dann bin ich komplett dabei zu sagen, das können wir sicherheitstechnisch jetzt nicht garantieren. Aber so sehr, wie es eine Qualität ist, bei 40 Grad bei der Vuelta eine Bergetappe ganz vorne zu bestreiten, ist es für mich auch eine Qualität beim Giro, bei 5 Grad oder 2 Grad eine Etappe zu bestreiten. Das gehört alles zum Gesamtpaket dazu. Und letzten Endes finde ich es einfach schade, dass da in die Renndynamik eingegriffen wird. Die Hintergründe, die kenne ich jetzt tatsächlich nicht. Ich finde es aber schade, dass nicht das Rennen am Ende gezeigt wird, was man sich erhofft hat und auf das sich alle vorbereitet haben. Und leider ist es beim Giro in den letzten Jahren sehr häufig so. Vielleicht muss man sich da Gedanken machen, ob man überhaupt solche Etappen in Zukunft überhaupt noch plant, weil die Tendenz geht dazu, trotz Klimawandel, dass da immer mehr Änderungen vorgenommen werden.
Ja, das ist ja genau die Frage, die sich für die Zukunft stellt. Muss man dann immer sofort gleich alle Hochgebirgsetappen absagen, sobald die Gefahr von oder 3 Grad besteht. Also war ja, dass dieses Schlechtwetterprotokoll von der UCI, das kam ja nicht mal zur Anwendung. Also das war nicht mal der Grund dafür, dass es abgesagt wurde. Der Grund dafür war einfach, dass man befürchtet hatte, dass das Wetter schlecht werden könnte. Ja, aber es hätte genauso gut werden können. Und wie gesagt, Rennen auch auf einem der anderen Pässe, denke ich, noch stoppen können. Von daher verstehe ich das Argument nicht. Und ich habe mich da als Zuschauer an dem Tag verarscht gefühlt, weil zum einen fand ich es auch so aberwitzig, dass dann die ganze Zeit auch noch eingeblendet wurde, due to bad weather conditions, there are no Ja, aber das Wetter war gar nicht mal richtig schlecht. Also das kam nicht mehr zum Einsatz. Von daher, ich seh die Argumente nicht dafür, warum man diese Etappe abbrechen soll. Weil Radsport ist immer noch ein Outdoor-Sport, wo man mit allen Bedingungen, wie der Chris sagt, klarkommen muss.
Und es hätte ja auch, ne, ich unterstreiche das in der Hinsicht, ne, zum Beispiel, es hätte ja auch sein können, dass sich einfach so ein Team wie, ich greife jetzt bewusst völlig irgend, nee, ich greife gar keins raus. Es hätte auch sein können, dass sich ein Team wirklich auf diesen Tag so exakt vorbereitet hat und irgendein Bergfahrer bis dato sich komplett zurückgehalten hat und gesagt hat, so, ich möchte meinen Etappensieg, weil an dem Tag, keine Ahnung, meine Oma gestorben ist und sich den Tag schon seit letztem Jahr rot im Kalender angemarkiert hat und darauf hingearbeitet hat, ne? Und der in der Tat jetzt darunter zu leiden hat, dass das geändert wurde. Der Punkt, können wir solche Etappen dann überhaupt noch, zumindest solange der Giro Anfang Mai oder Mitte Mai stattfindet, können wir solche Etappen dann, wo die Wettersicherheit nicht so groß ist, dann überhaupt einplanen, solche Hochgebirgsetappen?
Das wird es aber immer geben, wie gesagt, also das Wetter.
Genau. Darauf wollte ich hinaus, ne? Vielleicht müssen wir uns einfach nur davon verabschieden, dass ein Kurs, also vielleicht muss man das einfach sagen, okay, wir nehmen das in Kauf, dass wir zwei, drei solcher Etappen im Vorfeld ankündigen, wissend, dass es immer die Möglichkeit gibt, dass so etwas vom Wetter wieder, also das sozusagen klingt jetzt ein bisschen improvisiert vielleicht, ne? Dass man sagt, okay, das ist unser Plan, den wir jetzt 3 Monate vorher hier rausgeben. Hey, aber Wetter kann es immer umschwingen. Und vielleicht müssen wir dann, Christus hat gesagt, bezüglich Global Warming und Wetterkapriolen und alles, vielleicht muss man da auch ein bisschen flexibler mit umgehen dann einfach.
Das ist ja auch nicht der Punkt. Also, das kann ja immer sein. Wenn das Wetter wirklich schlecht ist, wenn da Schnee, Eis ist, dann soll man es auch wirklich absagen. Die Sicherheitserfahrer geht immer vor. Aber das war ja hier nicht der Fall. Und somit wurden diejenigen, wie Chris schon gesagt hat, die sich gezielt darauf vorbereitet haben, alles auf diese Etappe vielleicht gesetzt haben, die wurden letzten Endes einfach hinters Licht geführt, dieser Cancel.
Aber da muss man ja einfach nur, würde ich, dann wäre mein Ansatz jetzt, okay, lass uns daraus lernen oder lass die Rennveranstalter daraus lernen und einfach einen Prozess entwickeln, der dazu führt, dass eine einvernehmliche Entscheidung getroffen wird.
Das funktioniert aber so im Radsport nicht. Also da sind zu viele Parteien und
Ja, da
das
muss es so
ist
funktionieren.
Hanebüchen. Also das ist ja nicht wie in der Monarchie, aber einfach wie in der Anarchie. Also da macht jeder, was er will und am Ende trifft der Rennleiter eine Hanebüchenentscheidung. Das hat man letztes Jahr schon mit dieser Flachetappe mit dem Regen gesehen, wo dann plötzlich die Fahrer morgens protestiert haben und nur Chaos war. Also das wird im Radsport so nicht funktionieren.
Also letzten Endes ist es ja auch so, dass sowas ist rennentscheidend für die Gesamtwertung. Durch die Änderung von der Etappe wurde es Bernal leichter gemacht. Also Bernal hätte, und da lege ich mich fest, klar, ist jetzt alles hypothetisch, hätte die Etappe niemals gewonnen, wenn es über 4 Bergwertungen gegangen wäre. Da wäre eine Gruppe vorne durchgekommen. Und in dieser Gruppe wäre möglicherweise auch jemand gewesen, vielleicht ein Dan Martin, auch ein Almeida, ein Nibali, die waren ja alle vorne mit bei. So eine Gruppe kannst du als Ineos mit der Mannschaftsstärke im Grunde, wenn es ständig bergauf und bergab geht, nicht kontrollieren.
Ja, das halte ich jetzt auch für ein bisschen spekulativ.
Bin ich aber auch bei Chris.
Wenn das
Also, was hätten die
entsprechende
machen
Tempo
sollen,
gefahren wird?
wenn diese
Also ein
20-Mann-Gruppe,
Puccio,
die.
einer nach dem anderen.
Thomas, danke, du gibst mir recht, Thomas, jetzt du.
Wenn diese, also am Anfang war ja eine Gruppe weggefahren von, glaube ich, 22 Mann. Und wenn die dann nicht in der Abfahrt auseinanderfliegt und voll zusammenarbeiten, dann hat ein Team Ineos hinten keine Chance, die wieder einzuholen alleine.
Ja,
Ja, und es geht ja dann noch weiter. Letzten Endes war das vielleicht gestern die Entscheidung darüber, wer das Bergtrikot gewinnt. So hat Bernal Cimacoppi gewonnen. War die letzte Bergwertung gestern. Wäre sonst ein anderer Berg gewesen, Bernal wäre sicherlich nicht beim zweitletzten Berg als erster drüber gefahren. Der Bernal wird seine Bergpunkte noch machen. Letzten Endes führt das vielleicht dazu, dass ein Bernal am Ende die Bergwertung gewinnt, was ansonsten möglicherweise nicht der Fall gewesen wäre. Also nur so viel, also dass es nicht nur die Gesamtwertung und nicht nur den Tagessieg betrifft, sondern das geht ja viel weiter bei solchen Etappen.
Ja, aber
Da
das.
wären gestern 170 Bergpunkte für einen Fahrer auf dem Spiel gestanden. Da wären gestern Fahrer nach vorne gekommen in der Bergwertung, die vielleicht manch einer noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Dann waren es jetzt nur noch 90. Also das hat letzten Endes die Dynamik des ganzen Rennens verändert.
Ja, aber ich bleibe bei meiner These oder bei der Fragestellung, wenn es jetzt eine Wettbewerbsverzerrung gab, ne, wenn da keiner jetzt einen bewusst diabolischen Plan gehabt hat, der Bernal das in die den Blumenstrauß schon überreichen möchte, naja, dann ist das halt so, dann ist das auch das Glück und das Pech, ne, wovon wir eben auch schon mal sprachen. Manchmal brauchst du auch, wie ein Buchmann Pech gehabt hat und manchmal wie ein Bernal, der dann offensichtlich oder das Team Ineos Glück gehabt hat. Dann, und das auch zum Sport gehört, naja, dann ist vielleicht dieses, wie wir finden unschön, wir hätten ja alle gerne die Etappe gesehen, aber das ist diese Änderung der Etappenführung gestern, dann genauso Glück oder Pech. Wenn es nicht, oder ist es so, dass irgendeiner, den, wie auch immer, nur Rennleiter ist von Ineos geschmiert worden mit 2 Millionen. Kann ja auch sein. Würde ich nicht glauben, aber ne, das wäre dann die andere These. Aber ich glaube, da sind wir uns doch einer Meinung, dass da jetzt niemand irgendwie bewusst den Sieg von Bernal durch diese Etappenverkürzung gestern in die Wege leiten wollte. Also
Endes hat ja auch Education First da noch ordentlich was dazu beigetragen, um da nochmal fortzufahren. Das möchte ich jetzt auch gar nicht behaupten, aber es hat natürlich die ganze Dynamik geändert, weil ansonsten wären vielleicht auch mal Fahrer am zweitletzten Anstieg vielleicht auch ausgerissen. Und das hätte ich mir tatsächlich auch gewünscht. Also ich war dann von der Etappe wirklich enttäuscht. Ich saß tatsächlich um 10.30 Uhr vorm Fernseher und habe mich auf diese Etappe gefreut und habe dann gesehen, weil es jetzt auch mal am Wochenende beziehungsweise an einem Feiertag war, jetzt kann ich mal so eine richtig geile Etappe von Anfang bis Ende gucken, was ich ja leider unter der Woche nicht kann, weil ich da arbeite. Und habe dann wirklich drauf gehofft, oh, jetzt wird's ein Feuerwerk. Und dann sehe ich da, Etappe wird da geändert und oh, es war einfach scheiße. Sorry für das Wort.
Ja, also ich glaube, da sind wir alle einer Meinung. Nur ich sehe es dann so, das ist jetzt halt so passiert. Ne? Ich bin nach wie vor da, und dass wir da alle enttäuscht drüber sind, dass es vielleicht im Nachhinein oder in der Retrospektive nicht nötig gewesen wäre, unterschreiben wir alle. Nur dann müsste man halt vielleicht irgendwo mal einen Prozess entwickeln.
Man auch einfach einen Ausgleich schaffen, auf einer anderen Bergetappe vielleicht noch 2 Pässe einbauen.
Ja.
Ja, das wäre beispielsweise so eine Variante. Und dann stelle ich mir halt auch die Frage, okay, gut, und so eine Etappe nach Verona muss dann halt aber 200 Kilometer dauern, weißt du, da gibst du dir dann 200 Kilometer dann die Langeweile. Da frage ich mich dann auch, warum da nicht mal 50 Kilometer weniger, das würde dann auch reichen.
Aber jetzt im ersten Moment ja ein charmanter Gedanke, warum nicht dann einfach so 2 Tage später
Renndynamik. Das geht ja. Du hast ja auch die ganzen Hotelverpflichtungen.
Lass mich doch mal den Gedanken zu Ende führen, verdammt, Axt.
The stage is yours.
Würde ja auch nicht gehen aus anderen Gründen. Ne? Da könnte man ja auch von einer Wettbewerbsverzerrung im Sinne von sprechen. Ein Simon Yates, der sich jetzt auf das Ende des Giros vorbereitet hat und am Ende besser in Tour kommt, der profitiert dann vielleicht davon über die Maßen, dass jetzt am Ende die großen Höhenmeter kommen, gegenüber einem Bernal, der sich eher so nach dem Motto, okay, Peak Ende erster Woche, zweiter Woche und dann wird verwaltet, vorbereitet hat. Ne? Geht ja aus dieser Sicht, wäre das dann ja auch Wettbewerbsverzerrung. Ne? Also so, man will einen Ausgleich schaffen, indem man das eine Unrecht mit dem anderen Unrecht wieder gleich macht. Das ist ja auch nicht irgendwie so richtig.
Ne? Ja, aber es gibt ja noch weitere Aspekte. Wenn ich jetzt mal an die Sprinter denke, es gibt jetzt vielleicht noch die 18. Etappe, auf der vielleicht ein Sprint stattfinden könnte. Da gibt es auch noch 4 Hügel.
Können wir die Vorausschau auf die anderen Etappen vielleicht nachmachen,
Nein, ich will es nur mal grob. Ich will jetzt gar nicht weiter auf die Etappe grundsätzlich eingehen. Aber es gibt ja auch die Sprinter, die vielleicht Hoffnung haben als gute Bergfahrer oder Fahrer, die noch relativ gut über die Berge kommen, auf der Etappe kommt vielleicht mein Konkurrent, der vielleicht ein bisschen schneller ist, gar nicht mehr ins Zeitlimit rein. Und ich bleibe die ganze Zeit dabei, weiß, ich bin vielleicht als reiner Sprinter ein bisschen schlechter und lass mein Team die ganze Zeit für mich arbeiten und dann wird plötzlich die schwerste Etappe, wo ich sage, okay, gut, da kann ich jetzt alle anderen so ein bisschen distanzieren, beziehungsweise die fallen aus dem Zeitlimit und jetzt fahren die alle einfach ins Ziel.
Naja, oder also Sprinter, die ausgestiegen sind.
Also war ja tatsächlich so, dass, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, dass ein Pascalon, ein Sprinter, gestern, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, 37. wurde. der wäre normalerweise auf so einer Etappe nicht in den Top 100.
Ja, wobei der auch da 18 Minuten, also der Abstand zwischen Platz 100 und dem, ja, die sind schon relativ verstreut da alle irgendwie reingekommen. Also wundert mich dann auch, ne, dass bei so einer dann im Nachgang vielleicht dann doch recht leichten Etappe da dann trotzdem Unterschiede, Differenzen von 50 Minuten teilweise zustande kommen. Ne, also ganz so leicht war es dann ja wahrscheinlich dann doch nicht für alle Beteiligten.
Ja, bei solchen Absagen denkt Mario Cipollini vielleicht über ein Comeback nach.
Ich glaube, der hat
Blödsinn.
Schönes Namen sehen. Aber kommen wir vielleicht nochmal zum Endstand der Etappe. Ja. Was ist denn hinten raus passiert? Also Bernal hat attackiert, Romain Bardet auf einmal oder das erste Mal, das erste so richtige Lebenszeichen, wenn ich das, also ich kann mich jetzt nicht erinnern, er hat glaube ich einmal zwischendurch, ist er irgendwo mal mit angekommen bei einer Etappe.
Ja, man muss dazu sagen, also Bernal hat sich am Passo Jau dann abgesetzt, da konnte keiner mehr mitfahren. Dahinter war dann Caruso, der erste Verfolger, und Bardet ist sozusagen auf der Abfahrt zu Caruso zurückgekommen und hat, wenn ich das mal grob überschlage, so fast eine Minute auf Bernal in der Abfahrt gut gefahren. Aber gut, Bernal, da kann man sagen, so no discs, no risks. Also die haben ja keine Scheibenbremsen und der ist da, man hat es hinter den aufgezeichneten Bildern gesehen, auch nicht volles Risiko runtergefahren. Von daher war es dann schon nachvollziehbar, dass er da ein bisschen Zeit verloren hat noch, aber Romain Bardet, dem ist es einfach zugute gekommen, dass er gute Abfahrtskünste hat, aber scheint jetzt in der dritten Woche auch besser in Form zu kommen, aber im Gesamtklassement, ja gut, wird es tendenziell eher schwierig für ihn, da vielleicht noch das Podium zu erreichen.
Aber andererseits, no disc, no risk, ich meine, das wievielte Mal in Folge zeigt jetzt zumindest ein Felgenbremsenfahrer dann den Discfahrern auch, wer der Herr im Hause ist, ne? Das muss man ja auch so sehen, dass es da am Ende des Tages vielleicht oder mit hoher Wahrscheinlichkeit möglicherweise mal wieder eine Grand Tour von der Felgenbremse gewonnen wird. Für die Romantiker unter uns oder Technikverweigerer oder wie man sie sonst nennt.
Das sind die klassischen italienischen Radmarken. Also Bianchi gewinnt die Vuelta, Colnago gewinnt die Tour mit Pogacar und Pinarello mit Ineos und Bernal wahrscheinlich dann den Giro.
Ja. Und ich weiß, Bianchi glaube ich mit Felgen im Scheibenbremser, bin ich aber nicht ganz sicher. Aber ich werde bestimmt an gegebener Stelle von, weiß ich schon, wer mich da korrigieren wird, wenn ich nicht richtig lag.
Was mich so überrascht hat an dem Tag, war so ein bisschen der Einbruch von Simon Yates. Also hatten ja schon alle da so ein bisschen mit gerechnet, dass er dann in der dritten Woche, was er auch am Zonkolan gezeigt hat, tendenziell, aber ist so relativ früh schon einer der ersten gewesen, der hinten aus der Favoritengruppe rausgefallen ist und dann viel Zeit verloren hat.
Ja, also über 2,5 Minuten. Hat mich auch überrascht. Also war ich auch ein bisschen stinkig, wenn das ihn auch wenig interessieren wird. Weil ich dachte, also das war für mich auch ab dem, oder er ist für mich jetzt eigentlich vom Podium auch weg. Also oder er kann sein, dass er einfach nur einen schlechten Tag hatte oder irgendwie was, aber nichtsdestotrotz, also mit auf dem Weg, auf dem er sich befand, jetzt mit so einem Rückschritt.
Auf der anderen Seite wieder vielleicht ganz gut fürs Rennen, weil er jetzt auf Krawall und Angriff fahren muss, wenn er aufs Podium will.
Ja. Ja, also Gesamtklassement hat sich da dann insofern etwas getan, dass Bernal seiner Favoritenrolle wieder gerecht geworden ist vor Damiano Caruso von Bahrain, der mittlerweile auf 2,24 ran ist. Hugh Carthy ist auf 2 Plätze nach oben auf 3, Vlasov und Yates 3 Plätze runter. Ciccone Bardet, der auch nochmal 2 Plätze hoch ist, Martinez, Voss und Almeida. Das ist der Stand heute, Datum irgendwas im Mai, sagen wir mal, ungefähr der, wo ist mein Kalender, 25. Ruhetag. Ja, und wir brechen damit die letzte Giro-Woche an. Heute Dienstag, wie gesagt, Ruhetag. Morgen, wir haben noch Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Wir haben noch nicht ganz geklärt, wann wir wieder aufnehmen werden. Deswegen würde ich sagen, gehen wir doch mal alle Etappen bis zum Ende nochmal durch. Und vielleicht dann danach die Prognose, wer dann wohl auf dem Podium stehen wird und ja, wie sehr wir uns darüber freuen. Etappe Nummer 17, morgen Mittwoch von Canasai nach Sega di Ala. 193 Kilometer und das wird kein uneingeschränkter Spaß.
Nee, tendenziell erstmal so die ersten, sagen wir mal, 100 Kilometer fast geht's fast nur bergab. Also Das ist ja auch recht kurios. Also die fahren da von Canazei nach Trento runter und dann erstmal flach. Und im Finale der Etappe warten zwei sehr, sehr harte Anstiege mit dem Passo San Valentino, 15 Kilometer, 8% und Sega di Ala, 11,5 Kilometer mit fast 10% im Schnitt.
Wird da jetzt ein Yates morgen angreifen müssen oder wird er da, oder wie viel Zeit gibt ihr ihm noch, bis er mal was machen muss? Chris, sag mal.
Ich glaub, was war die Frage, also wie viel Vorsprung jemand bräuchte, um da vorne noch anzukommen?
Nee, also ist das jetzt morgen schon ein Tag, wo Simon Yates vielleicht mal attackieren muss, wo er anfangen muss, Zeit gut zu machen? Oder schenkt er es jetzt schon ab und sagt nur noch, ach, ich hole mir mal irgendwann einen Etappensieg und der Rest.
Ja, was heißt irgendwann einen Etappensieg? So viele Etappen, die er noch gewinnen kann, gibt es ja nicht mehr. Also ich erwarte schon, dass er morgen, wenn er was drauf hat, in die Attacke geht. Das wird sicherlich jetzt nicht am vorletzten Anstieg sein, weil da wird ihn keiner weglassen. Und dafür ist jetzt auch die Anfahrt zu leicht, sage ich jetzt mal. Aber am Schlussanstieg werden sicherlich alle Fahrer mal wieder all in gehen.
Also letzter Anstieg wird dann sein, um mal ein bisschen was dazu zu sagen, sind knapp 11 Kilometer mit rund 1100 Höhenmeter. Durchschnitt von 10%, maximal 17%, da kann man anderen schon wehtun. Aber wie viel müsste er morgen Bernal einschenken, damit ihr glaubt, da ist noch eine einigermaßen kleine, minimale Chance, dass es im Gesamtklassement nochmal spannend wird, im Vergleich Bernal Yates?
Ich persönlich glaube,
ja, Thomas?
Ich persönlich glaube, dass der erste Platz vergeben ist, wenn Bernal nicht noch einen Einbruch erleidet. Also selbst wenn er morgen so vielleicht eine Minute verliert, dann auf Yates, das wird nicht viel Effekt haben. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass so eine Etappe ist morgen, wie gesagt, dieser vorletzte Berg, da geht es eigentlich recht steil hinter einer Abfahrt runter und dann gibt es nur so 6 Kilometer flach, bis es da in den Schlussanstieg geht, dass es da vielleicht auch mal eine Mannschaft, wie beispielsweise EF, versucht oder Bike Exchange auch oder Trek Segafredo ein paar Helfer in die Gruppe zu schicken und dann an dem vorletzten Berg mit einer Aktion von weit weg sozusagen das nochmal auf den Kopf zu stellen.
Ist das der Nibali-Tag morgen, auf den ich schon so die ganze Zeit warte?
Naja, der wird eher, denke ich, jetzt Mannschaftsdienste vorrichten müssen. Also die haben mit Ciccone noch einen Fahrer, der auch nur ums Podium kämpft. Das ist noch nicht außer Reichweite. Und dem traue ich es auch zu, mal so ein Ding zu bringen. Also von weiter weg anzugreifen und alles auf eine Karte zu setzen.
Und wie viel Zeit müsste, also Chris sagt 1,5 Minuten, was denkst du?
Aber ich möchte dazu auch sagen, diese 1,5 Minuten, das ist jetzt nicht so zu verstehen, dass ich dann davon ausgehe, dass er das Ding gewinnt. Diesen 1,5 Minuten, das spielt dann halt auch mit rein, dass ein gewisser Abwärtstrend bei Bernal zu erkennen ist.
Ja, ja.
Tatsächlich die Etappen, die danach kommen und wer weiß, ob die überhaupt so stattfinden, das ist natürlich auch immer eine Unsicherheit, die bieten dann auch nicht mehr ganz so viel Spielraum. Also letzten Endes, wenn jetzt Bernal nicht den Yates macht, dann hat er das Ding im Sack.
Ja, machen wir uns nichts vor. Also wenn du bei den Wettanbietern guckst, die Quote auf den Giro-Sieg von Bernal ist bei 1,071 und der zweitplatzierte Caruso hat eine Quote von 19.
Wow. Ja, wie viel soll ich auf Caruso setzen, sagst du?
Und? Also ich würde schon eher sagen, dass man
was steht denn
Podium jetzt? Wird es auf jeden Fall sehr, sehr spannend noch werden. Rang 1, denke ich, wenn Bernal da nicht völlig wegknickt und das Team Ineos auch nicht mal so einen schlechten Tag hat, dann wird es sehr, sehr schwierig, das nochmal umzustellen.
Wie ist denn die Quote für Yates noch auf Sieg?
34.
Also so ein Zehner kann man schon mal riskieren.
Ja, ach, da habe ich mich schon zu anderen Wetten hier verleiten lassen. Da möchte ich mich gar nicht einen Zehner schon mal registrieren. Ja, hat man mir letztens gesagt, habe ich auch einen Zehner riskiert. Da will ich gar nicht drüber öffentlich reden. Nicht ohne Grund warte ich schon lange auf den Nibali-Tag, wenn das vielleicht Andeutung genug sein sollte. Also morgen wird es dann, wird es dann am Ende wieder ein Kampf der Podiumsfahrer dann sein? Oder wird dann morgen irgendwas durchkommen?
Morgen kommt die Gruppe durch.
Morgen kommt die Gruppe durch? Okay.
Ist meine Vermutung. Mhm. Also letzten Endes, wenn man sich die Etappe mal anguckt, bis Kilometer 140 geht es ja quasi nahezu bergab oder geradeaus. Die Frage ist dann auch immer, wer hat denn Interesse, da groß die Gruppe zurückzuholen? Wie viele Fahrer gibt es denn da überhaupt, die Interesse haben? Und wie groß ist die Anzahl der Fahrer, die vielleicht auf einen Etappensieg aus der Gruppe rausschielt? Also ich bin überzeugt davon, dass mit Montag Bernal sein Polster hat und jetzt nicht mehr unbedingt was riskieren muss. Und es gibt nur noch so 2, 3, 4 Fahrer, denen er überhaupt in irgendeiner Art und Weise nachfahren müsste. Und dann liegt es eher an den anderen Teams. Und selbst da sind ja viele Teams ja auch ein Stück weit dezimiert. Also wenn man sich jetzt mal so Teams anschaut wie Education First oder Nippo oder wie auch immer, wie sie jetzt gerade heißen, die haben 2 Fahrer schon verloren, sind jetzt sicherlich nicht das stärkste Bergteam, auch wenn Simon Carr gestern einen super Job gemacht hat. Oder auch, ein Vlasov war jetzt nicht überragend, auch wenn er ein bisschen Pech hatte. In seinem Yates hatte er jetzt nicht unbedingt viel Glück. Vielleicht ist es wirklich so, dass die anderen Teams sagen, sie stecken jetzt mal 1 oder 2 Fahrer in die Fluchtgruppe, probieren es dann doch mal am vorletzten Anstieg und gucken eher, dass sie vielleicht dann mal aus der Gruppe rauskommen oder aus dem Feld rauskommen und dann in der Abfahrt nochmal so 5, 6 Kilometer profitieren vom Windschatten der Kollegen. Also ich rechne fast sogar eher mit einer Fluchtgruppe. Mhm.
Glaube ich auch, zumal Bernal ja jetzt schon 2 Etappen gewonnen hat, also da haben sie jetzt auch schon ihr Soll erfüllt, Team Ineos und Bernal, und ich sehe bei den Favoritenteams niemanden groß, der da ein großes Interesse hat, die Gruppe zurückzuholen. Also die Interessenslage bei denjenigen, die angreifen und in die Gruppe gehen, ist, denke ich, größer als bei den Klassementfahrern, die eine Gruppe zurückholen wollen.
Ja, also wenn man sich jetzt beispielsweise auch mal so ein Ciccone anschaut, da wird wahrscheinlich so ein Mollema in der Gruppe sein, vielleicht auch ein Nibali, kann ja alles sein. Denn Martin, dem fährt keiner mehr nach als 12. Einem Formolo als 11. fährt keiner mehr nach. Selbst bei einem Almeida als 10. muss man sich die Frage stellen, fährt da überhaupt jemand wirklich nach? Fährt da überhaupt dann das Team Lotto Jumbo für Tobias Voss wirklich nach? Oder vertrauen die dann eher auf die Fahrer, die weiter vorne sind? Also es sind wirklich nur sehr, sehr wenige Fahrer, die wirklich so gefährlich sind. Und ich glaube, dass in der aktuellen Situation kein Fahrer jetzt auch ernsthafter auf Etappensieg nachfahren lässt. Ich glaube, der Kampf, der da geführt wird, ist eher der Kampf ums Podium. Und dafür musst du nicht die Etappe gewinnen.
Nee, aber dafür musst du also wenn es der Kampf ums Podium ist, dann nicht. Dann wird es so sein, dass man einen Bernal sozusagen Narrenfreiheit gibt und sagt, mach, was du willst. Und dann schauen nur noch die Plätze 2, 3, 4 aufeinander. Ne? Dann wird nur noch jetzt geschaut zwischen Caruso, Carthy, Vlasov, Yates, Ciccone, Bardet vielleicht noch. Ne? Dann gucken nur noch die. Ja, wer von uns landet dann, wer wird der Beste, der Verlierer? Weil das wäre ja, das ist ja das Szenario. Weil
wenn du die Gruppe zurückholst als Favoritenteam, dann läufst du immer Gefahr, dass du dem Bernal den Etappensieg auf dem Silbertablett servierst.
Aber andererseits, wenn du es nicht machst, dann, also ich glaube, die Frage, die man sich stellen muss oder die dem Ganzen zugrunde liegt, der Einschätzung, wie es jetzt weitergeht, ist, kämpfen die anderen Fahrer nur noch um den 2. Platz oder hat irgendeiner noch die Hoffnung oder den Glauben oder...
Ich glaube, das einzige Team, das da noch so den Glauben hat, die geben das auch offensiv von sich, ist EF Education. Die haben gesagt, sie werden es jeden Tag weiter versuchen und wollen auch noch den Sieg beim Giro mit Carsi. Die anderen, weiß ich nicht, ob die noch ernsthaft an den Sieg glauben. Ich glaube, da geht vieles eher ums Podium. Also ein Bahrain ist beispielsweise super froh, wenn sie es auch ohne Landa mit Caruso schaffen sollten. Und ja, die anderen Mannschaften, weiß ich nicht.
Aber dann würde es ja bedeuten, dass wir morgen nur noch den Kampf von den Kampf klingt so martialisch, aber das Bestreben von Carthy irgendwie noch etwas auf Bernal rauszufahren sehen und der Rest, der ergibt sich irgendwie sein Schicksal und guckt dann, dass Carthy nicht wegkommt, Caruso verteidigt Platz 2, dann wird das ja jetzt eine recht öde Woche.
Ich finde es schon noch spannend. Man hat ja gesehen jetzt bei den Leuten, die da ums Podium hinter Bernal kämpfen, da geht es jeden Tag hin und her. Also am Zonkolan war mal einer weiter vorne und dann die anderen ein Stück weiter hinten. Also das ist sehr ausgeglichen noch.
Mhm. Ja. Nur auch irgendwie unbefriedigend, finde ich das. Also, so dass wir uns jetzt über den Kampf um Platz 2 freuen. Ne? Wie als wenn da so einer All-Kategorie über allem fährt. Weiß ich noch nicht, ob ich mich mit dem Gedanken schon so anfreunden kann, dass das so laufen wird.
Vielleicht reist ja morgen auch Martinez aus und wird dann noch Zweiter im Gesamtklassement.
Ja, warum nicht? Also wenn sie es können.
Nein, also dennoch aber, sau stark.
Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ne? Also ich will jetzt noch nicht sozusagen den Kampf ums rosa Trikot einfach so hergeben. Vielleicht bin ich ab jetzt Team Education First. Dann sollen die jetzt noch machen. Ich sag mal, der Donnerstag, 18. Etappe, 27. Mai, der wird mit Sicherheit zu keinen Abständen führen. Da, ich denke mal, die Vorbesprechung dessen können wir auch ganz kurz fassen.
Das ist übrigens die längste Etappe des Giro mit 231 Kilometern. Ja,
da werden die am Donnerstag mit richtig guter Laune aufs Fahrrad steigen.
Das ist immerhin nur 600 Kilometer. Ist halt auch wieder so eine absurde Etappe letzten Endes. Das Ganze hätte man auch mit 150 Kilometern machen können. Hinten raus, die letzten 30 Kilometer sind tatsächlich relativ schwer. Da geht es hoch und runter. Das hat dann so ein Klassikerprofil, aber das ist genau das, was ich vorhin meinte. Also da werden dann halt die schweren Bergetappen gekürzt und im Flachland oder im leicht hügeligen Terrain, da müssen dann die 230 Kilometer sein. Also sowas,
ja, die Frage ist halt, das weiß ich nicht. Mir hat das jemand mal gesagt, aber ich weiß die Antwort nicht mehr. Was ist jetzt für die Fahrer auch angenehmer? Ne? Also wenn jetzt die 200 Kilometer fahren oder 220 statt 150 Kilometer und dann wieder in den Bus einsteigen und hin und her, weil es ist ja jetzt nicht eine Etappe, die irgendwo so im Kreis führt, sondern das ist ja wirklich sowas wie eine Überführungsetappe, die ganz weit, also im Prinzip geht die ja schnurgerade, diese 230 Kilometer. Werde ich nochmal geeignete Menschen befragen, ob denen in so einem Fall lieber ist, 220 Kilometer am Stück zu fahren einfach oder nach 150 Kilometern wieder in den Bus steigen, dann nochmal 70 Kilometer im Bus rumgammeln, bis man dann am Hotel ist. Aber das bringe ich mal in Erfahrung.
Ja, aber es gibt ja auch ganz oft dann in der ersten Woche so Flachetappen, 200 Kilometer lang. Erste Ausreisegruppe steht gleich, drei Fahrer und dann hast du irgendwie so ein Durchschnittstempo, ich übertreibe jetzt bewusst, von 35 km/h und die Etappe geht eine Stunde länger, als es eigentlich sein müsste. Und da setze ich mich doch lieber mal 30 Kilometer länger in den Bus und bin schneller am Ende, als wenn ich da jetzt ewig rumzuckel, oder?
Das weiß ich nicht, aber dafür gibt es ja Menschen, die man da fragen kann. Also, weißt du, da muss ich zugeben, frage ich lieber Leute, die sowas schon mal gemacht haben.
Klar. Ich glaube, es gäbe auch gewisse Teams, die es sich leisten könnten, die Leute im Hubschrauber dahin zu bringen. Eben,
und dann hast du wieder die Unterschiede sozusagen, die dann vielleicht Ungerechtigkeit erzeugen. Freitag. Das könnte dann so, also angenommen Simon Yates und Hugh Carthy haben gestern, also nee, am Freitag, sagen sie vorgestern, also morgen, ein bisschen Zeit rausgefahren. Wäre das dann wohl der geeignete Moment, ein bisschen mehr Zeit rauszufahren?
Ja, ist auch wieder Schlussanstieg. Alles andere zählt da ja wieder nicht. Also der, man muss jetzt sagen, aus tragischen Gründen, der Motarone wurde gestrichen, weil es da leider dieses Seilbahnunglück gab.
Ah, okay, das war mir
und noch der wurde aus Pietätsgründen jetzt aus dem Programm genommen und durch einen niedrigeren Berg ersetzt. Und auch Passo della Colma mit 7,7 Kilometern, aber auch nur 6% im Schnitt, Kategorie 3. Und danach sind ja auch noch 20 Kilometer nahezu eben. Im Grunde ist das eine klare Etappe, wo es dann auch nur die letzten 10 Kilometer wirklich zur Sache gehen wird. Da könnte dann mutmaßlich wieder eine Gruppe durchkommen oder es eskaliert halt hinten raus. Aber das ist sicherlich zwar schwer hinten raus, aber keine Etappe, wo es um mehrere Minuten geht, weil man sich auf den Schlussanstieg konzentrieren kann als Gesamtklassementsfahrer.
Ich glaube auch, und zumal in diesem Schlussanstieg, der ist halt hinten raus wirklich sau schwer. Also die letzten 4 Kilometer mit 10,4% im Schnitt, mit Rampen mit 14%. Also da werden alle versuchen, ihre Energien dafür zu sparen.
Mhm. Ich komme dann halt immer noch mit meinem Argument, das ich immer noch als Romantiker behalte. Irgendwann müssen sie ja mal anfangen, wenn sie noch gewinnen wollen. Klar. Wenn es nur noch um Platz 2 oder 3 Podium sozusagen geht, ne, dann wird es so sein, dass sich da nur noch die ja, die Besten der Verlierer betteln werden. Aber ansonsten muss ja irgendwann mal was kommen. Und da würde ich am Freitag anfangen, wenn ich noch Ambitionen hätte. Samstag wäre dann der Tag, an dem ich mir so sehr wünschen würde, dass wir 3-4 Fahrer noch in Schlagdistanz hätten zueinander. Weil dann könnte es ein Gemetzel geben.
Ja, also was am Samstag vielleicht so ein bisschen eine Rolle spielen könnte, aus meiner Sicht, ist so ein bisschen vielleicht möglicherweise die Höhenlage. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, ob es da wirklich Fahrer gibt im Peloton, die da wirklich jetzt empfindlicher drauf reagieren, aber es geht ja relativ niedrig los und wir erreichen dann mit dem San Bernardino mit 6,2% im Schnitt sicherlich jetzt nicht der schwerste Anstieg, aber einen relativ hohen Berg mit über 2000 Metern. Mhm. Dann geht es nicht wirklich ganz wieder ins Tal, sondern wir kommen nur so auf 1500 Meter wieder runter. Dann geht es gleich nochmal auf 2100 Meter hoch mit 8,9 Kilometern, 7%. Das verträgt jetzt tatsächlich nicht jeder. Von den reinen Steigungsprozenten, auch am Schlussanstieg 7,3 Kilometer, 7,7%, ist die Etappe jetzt auch nicht so heftig. Also ich glaube tatsächlich so die härtesten Etappen haben wir fast schon gesehen oder sind teilweise leider ausgefallen.
Ja, und auf der Etappe macht es dann vielleicht auch letzten Endes so ein bisschen die Müdigkeit, die sich kumuliert von den vergangenen Tagen, die dann am Ende eher entscheidend sein kann, als dass da jetzt wirklich einer noch eine Attacke raushaut. Also es wird eher ein Ausscheidungsfahren als ein Rennen, was da einer mit der Brechstange gewinnt.
Und aber was wofür die Etappe wirklich gut wäre, wenn du als Team noch stark bist, dann bietet sich so eine Etappe perfekt an, um vorne eine Relaisstation zu haben, vielleicht sogar zwei.
Weil ich würde sagen, die Etappe ist perfekt, um den Froome zu machen, wie damals am Finestra, aber ich sehe im Moment im Feld keinen Fahrer, der das machen könnte. Höchstens Bernal, wenn er in Rückstand gerät.
Ich weiß nicht, wenn... Meine Hoffnung ist ja noch, und das ist nicht, weil ich eine besondere, also diese Hoffnung ist, bezieht sich nur darauf, dass wir noch ein spannendes Rennen sehen. Ja, also mir ist es jetzt eigentlich relativ egal, wer von denen gewinnt. Es geht mir nur darum, ein spannendes Rennen zu sehen. Meine winzig kleine Hoffnung ist, dass sie jetzt einfach nur einen schlechten Tag hatte und dass der so eine Nummer da abziehen kann. Ich meine, wir haben eben, oder Chris, ich weiß nicht mehr, du oder Thomas, so ein richtig schwerer Tag. Alter, das sind 4200 Höhenmeter. Und das nach jetzt in der letzten Woche am vorletzten Tag. Also ich glaube, da wird jeder Fahrer, dem du sagst, naja, so richtig schwer ist der Tag auch nicht, wird wahrscheinlich kurz die Augen verdrehen und dann ein bisschen in sich reinweinen. Ich glaube, diese 4200 Höhenmeter, die ja dann auch auf gar nicht so viel Strecke verteilt sind. Ne? Also wie viel sind das? 150, 160 Kilometer?
164.
Ja, so. Aber wenn man mal ehrlich ist, die Höhenmeter fangen ja nach rund, sagen wir mal, 70 Kilometer an. Das heißt, die haben, wenn ich das jetzt im Kopf ganz richtig gerechnet habe, auf rund 90 Kilometern 4000 Höhenmeter. Also wenn du mir an dem Morgen sagen würdest, ja, ist heute gar nicht so schwer der Tag, weiß ich nicht, ob ich weinen oder lachen sollte.
Dann müsstest du gut frühstücken.
Ja, dann das tue ich grundsätzlich. Leider. Aber ne, also ich glaube, da kann man schon noch was machen.
Ja, also das ist so eine Etappe in der Vergangenheit, hat gerne auch mal so ein Mikkel Nieve so eine Etappe gewonnen.
Ja. Also ich glaube schon, dass wenn es jetzt einen Fahrer gibt, also wie wirklich, also mein großer Traum für die Spannung ist, dass jetzt diesen einen Tag nur schlecht hatte und sich wirklich diesen Tag so dermaßen angestrichen hat und gesagt hat, so die Etappe ist ja schon fünfmal gefahren, heimlich irgendwie so nachts, damit er jede Ecke kennt und alles auf diesen Tag setzt und auf den Tag danach vielleicht noch, dass er sich besser erholt, weil er weniger Körner insgesamt verschossen hat. Aber ich glaube, dass an dem Tag nochmal was passieren kann, nicht muss. Natürlich nicht.
Also jetzt müsste halt Hase und Igel spielen und dann quasi mit seinem Bruder immer mal wieder das Trikot tauschen. Dann wäre da wirklich noch was möglich.
Ja, Hase und Igel, weiß ich nicht. Ich glaube, was die da spielen würden. Aber ihr wisst, was ich meine. Also ich glaube, ich möchte es ja nur spannend haben.
Ja, ja, nee, wünschen wir uns natürlich alle.
Und vor allen Dingen möchte ich nicht, dass durch irgendwelche Wetterkapriolen an dem Tag dann auch nochmal ein Strich durch die Rechnung gemacht wird.
Ja, aber man weiß immer nicht, was noch passiert. Also wie gesagt, die Etappe morgen auch ist immer noch die Besonderheit dabei, dass es nach dem Ruhetag ist. Und nach dem Ruhetag gelten oft ganz eigene Gesetze. Da kann es auch mal einen Spitzenfahrer erwischen, der einen ganz, ganz schwarzen Tag hat.
Ja, und jetzt können wir auch mal ganz schwarz malen. Lass mal morgen Bernal aufgrund von einer Corona-Erkrankung nicht antreten lassen.
Noch also, schlimmer. Nee, mach's noch schlimmer, dass er aufgrund eines positiven Tests nicht antreten darf, der sich hinterher als positiv rausgestellt hat.
Ja, also will ich nicht dran denken, aber falls es so käme, dann hätten wir plötzlich ein ganz, ganz offenes Rennen.
So, und dann stell dir nochmal vor, dass Buchmann sich jetzt einfach nur so mitgeschwommen wäre. Ne? Der hätte sich auf diesen Tag mit Sicherheit gefreut. Wenig Feld, viel Geklettere. Wie wäre dann alles ausgegangen? Ne? Dann wäre jetzt möglicherweise...
Und dann stellen wir uns nochmal vor, Landa wäre noch dabei gewesen, was der beim Feuerwerk abgebrannt hätte.
Und dann stell dir mal vor, ich hätte früher mit dem Radsport angefangen und wäre auch nur im Ansatz diszipliniert.
Ja. Naja, das ist jetzt schon zu
jetzt wird's, weit herkonstruiert. Ja, ich sehe, jetzt wird's albern. Jetzt wird's albern. Weil das ich wäre deswegen immer noch genauso alt wie ich. Ja? Also,
alles klar, ja. Aber gut.
Ja. Versuch was.
Deckel gerne drauf, oder?
Ja, aber das ist doch schön. Das ist doch die Fantasie, die jeder Radsportfan morgens vor der Etappe hat.
Dass er früher hätte anfangen sollen mit dem Radfahren und noch dabei wäre?
Nee, das Zeug, was wir rumspinnen.
Ja. Wie glaubt ihr denn... oder anders, wie hoch würdet ihr die Wahrscheinlichkeit halten im Moment, dass das Zeitfahren noch irgendeine entscheidende Rolle spielt?
Was ist für dich eine entscheidende Rolle?
Dass wir da sitzen am Zeitfahrentag und die letzten vier starten und wir würden nicht unser Fahrrad darauf verwetten, dass wir schon wissen, wer gewinnt.
Halte ich bei 1% die Wahrscheinlichkeit.
Ja, und knapper als im letzten Jahr geht es ja eigentlich gar nicht. Da waren nämlich Taugeo Gegenhardt und Jay Hindley zeitgleich vor dem Zeitfahren.
Ja.
Also ich glaube tatsächlich, dass uns ein sehr, sehr spannender Podiumskampf noch erwartet oder erwarten wird. Aber wenn Bernal da jetzt nicht schwächelt, dann wird da aus meiner Sicht relativ wenig passieren. Der hat ein bockstarkes Team. Also wenn man sich mal überlegt, wenn der noch da dabei hat, na, wer ist Superfahrer Moscon, Superfahrer Ganna, fange ich jetzt erstmal gar nicht mit an. Martinez, der ist Achter aktuell und ist Edelhelfer. Von daher Bernal im Prinzip bei fast jeder Bergankunft den Konkurrenten um die Ohren gefahren und ich glaube auch, dass er schlau genug ist, jetzt nicht alles noch bis hinten raus auszureizen. Ich sehe da wenig Möglichkeiten, dass es da nochmal richtig spannend wird. Es sei denn, er stürzt, hat mal einen Hungerast oder erkrankt an Corona. Ich glaube, also sogar mit Corona, wenn er weiterfahren dürfte, gewinnen.
Na, das weiß ich nicht. Das glaube ich eher nicht. Aber es wäre dann auch irgendwie, also wir sind jetzt bei Etappe Nummer 16. Er hat das sein Team und er haben gemeinsam sich aus allem rausgehalten, nicht aus allem, ne, einen Sturz gab es ja oder einen Verlust sozusagen, aber es wäre dann noch irgendwo, wenn er jetzt durch Sturz Erkrankung ist immer die Frage, ne? Also wenn er sich eine Erkältung eingeholt hat, weil er sich unvernünftig verhalten hat, dann sage ich immer, okay, das gehört auch dazu, sich immer vernünftig zu verhalten, aber das sehe ich bei denen ja auch nicht. Dann wäre es
aber jetzt ich fand das übrigens ganz bezeichnend, dass Bernal am Passo Jau den kompletten Anstieg mit der Regenjacke hochgefahren ist. Mhm. Und sich oben nicht mehr umgezogen hat. Also der ist einfach mit der gleichen Jacke weiter runtergefahren. Aber da habe ich mich halt gefragt, ob der nicht wie Sau da drunter schwitzt.
Das habe ich auch, ich weiß nicht mehr, in welcher Etappe es war. Aber irgendwo habe ich das auch mal gesehen. Naja, also vielleicht, ich habe die neuen Castelli-Regenjacken noch nicht getestet. Also wie atmungsaktiv die sind. Der Christian aus dem Velosnack, der ist so eine Gore-Jacke, die die auch so eine Gore-Membran fährt. Das muss schon, heutzutage sind diese Regenjacken schon echt wirklich, wirklich gut. Also das kann man, glaube ich, nicht mehr vergleichen mit dem, was wir uns mal geleistet haben. Wenn du dann natürlich auch 300 Euro in so eine Jacke nicht investieren musst, sondern sie gestellt kriegst. Aber ich bin bei dir, ne? Also dass der da drunter so seine kleine Heimsauna mit schleppt den Berg hoch, das stimmt schon. Aber ich glaube, das wird der wird da auch in der Hinsicht genau wissen, was er tut. Und im Zweifel, ne, wenn du das Ding ausziehen würdest und in die Ecke schmeißt. Also das hat man übrigens auch mehrfach gesehen, ne, dass irgendwelche Fahrer so durchfunken, hier, ich schmeiß meine Klamotten jetzt in die Ecke und die dann an den Straßenrand geworfen haben. Ist das euch auch aufgefallen? Hatte ich vorher noch nie irgendwie so solche Bilder im Kopf.
Ja, aber du kannst auch Pech haben, zack, mal so eine 400-Euro-Regenjacke bei so einem Zuschauer weg.
Ja, also ich glaube nicht, dass es meine Größe wäre. Also, aber
verkauft. Ja, aber selbst wenn, dann gibt es ja immer noch genügend Leute, die bei, was weiß ich, eBay verhökern würden.
Ja, das stimmt wohl. Ja, würde ich auch machen, ohne mit der Wimper zu zucken. Obwohl, es kommt drauf an. Würdet ihr, wenn ihr so eine 400-Euro-Jacke, von welchem Fahrer würdet ihr die behalten? Jetzt mal lassen wir alle spanischen Fahrer raus. Und welche würdet ihr verkaufen? Und welche würdet ihr verbrennen?
Ich wüsste damit gar nichts anzufangen. Also, wie gesagt, ich glaube auch, also von einem Pozzo Vivo beispielsweise wüsste ich damit gar nichts anzufangen, weil mir einfach viel zu klein wäre. Und dem Chris vor allem auch.
Ja. Mir wären alle Jacken zu klein.
Also. Außer von Marcel Siebeck vielleicht.
Das war genau der, den ich auch im Kopf hatte.
Ansonsten wäre ich da tatsächlich raus. Nee.
Ich würde es auch verkaufen. Also, gut. Also, ich glaube, dann können wir den Deckel auf den Giro zu machen, weil im Prinzip ist alles klar. Kampf ums Trikot. Ja doch, ums Trikot ist so gut wie entschieden. Wenn nichts Unvorhergesehenes passiert. Tanz ums Podium wird der spannende Teil des verbleibenden Giros. Und wünschen wir uns einfach mal, dass nichts Unvorhergesehenes passiert, was jetzt das irgendwie dreht und nicht sportlich ist. Ich glaube, das kann man so sagen. Also, kein Bernal wird vom Rad geholt von einem Esel, sei es menschlicher oder tierischer Natur, oder von einer Krankheit heimgesucht, für die er nichts kann. Aber das ist ja noch nicht alles, was hier auf dem Tableau steht. Es finden ja noch andere Rennen neben dem Giro statt. Und da wollen wir zumindest mal kurz hingehen und erwähnen wollen, dass die Andalusien-Rundfahrt stattgefunden hat und dort ein Herr Greipel sich hervortut.
Ja, ganz beeindruckend, wie André Greipel sich mittlerweile zurückmeldet, nachdem er schon auf Mallorca gewonnen hat. Hat er jetzt bei der Andalusien-Rundfahrt auch eine Etappe im Sprint, muss man sagen, sehr, sehr souverän gegen den Alvaro Hodge, Mats Pedersen und auch Alexander Christoph gewonnen und scheint da auch von den Werten her, also über 2000 Watt, wie in seinen besten Zeiten noch fahren zu können. Scheint ganz viel auch bei den Sprintern da oder bei ihm besonders auf den Kopf anzukommen. Man hat es auch bei Mark Cavendish gesehen, wenn da erstmal ein Sieg wieder da ist, dann platzt da der Knoten.
Und das war jetzt auch keine leichte Etappe, ne? Also sie war durchaus anspruchsvoll im Vorfeld, mit einigen Hügelchen und nicht irgendwie so tellerflach. Und wie du schon sagst, es waren da auch andere Fahrer beteiligt an dem Tag. Also es war jetzt nicht die Creme de la Creme, würde ich sagen, aber zumindest den ein oder anderen Namen, den man schon mal gehört hat. Und das insbesondere diese Werte, die du auch erwähnt hast, die lassen ja Hoffnung aufkeimen, dass es doch vielleicht nochmal was wird für einen richtig schönen Sprint bei der Tour, den er abschließen kann. Das wäre so mein persönlicher großer Wunsch an ihn.
Wie gesagt, ich bin sehr gespannt, ob er da in dem Team sein wird, weil mir ist noch nicht bekannt, dass die schon irgendwie eine Vorselektion getroffen haben für die Tour.
Ja, ich glaube, das Fass machen wir heute nicht nochmal auf, bevor nicht irgendwelche belastbaren Dinge dastehen. Ich bin auch gespannt. Warten wir mal ab. Sonst noch etwas? Möchte sonst noch jemand etwas sagen? Hat noch jemand was vorzubringen? Sonst möge er ewig schweigen.
Ja, das Lustige in diesem Jahr ist ja, dass am Wochenende quasi, glaube ich, mit der letzten Etappe des Giro schon die Dauphiné losgeht. Hat man auch nicht jedes Jahr.
Nee, und ich hatte das vor allem nicht auf dem Schirm, um ehrlich zu sein. Ja, vielleicht können wir noch so ein bisschen hier Vorschau machen. Aber ich hatte das beim letzten Mal schon so weit. Nee, ne? Also Sonntag hört Giro auf und Sonntag fängt Dauphiné an, ist es richtig so?
Ja.
Upcoming Races.
30.05. hört der Giro auf und 30.05. beginnt das Kriterium der Dauphiné.
Haben wir da schon so ein bisschen Competition Teams? Habe ich aber noch nicht eine Starterliste.
Ist alles noch ziemlich in der Schwebe, obwohl es jetzt, also ich sehe hier gerade erst ein Team, Team DSM, mit einer fixen Starterliste, unter anderem wieder mit Marco Brenner auch dabei.
Ja, Ineos mit Carapaz, Kwiatkowski, Gerard Thomas, Dennis Ron Dennis. Dennis Ron, Ron. Da wird es auch wieder brennen. Pascal Ackermann, Rüdiger Sedig, Fredrik Wennedal, Rico Keldermann, Patrick Konrad, Lennart Kemner, Bora, sehe ich hier. Wie bestätigt?
Ja, aber es ist ja alles noch nicht bestätigt. Also da nur ein grüner Haken dran ist jetzt bei Pro Cycling Stats.
Ah,
das ist
okay,
dann schon
okay.
Fix. Also das sind alles noch relativ spekulative Sachen.
Ja, Spekulation ist da unser Ding. Israel fährt zumindest mit Chris Froome. Wenn das so wäre, wäre das, also ne, mit drei Fragezeichen und allem, was dazu gehört, wäre interessant, wenn das wirklich so, ich meine, irgendwann muss er ja mal fahren. Da müssen wir uns nichts vormachen.
Er fährt ja schon, aber nur hinterher.
Aber das ist konsequent. So, es ist Zeit, mich zu bedanken. Möchte mich an dieser Stelle bei euch beiden, Thomas und Chris, es war wie immer eine Freude. Gucken mal, vielleicht können wir gleich noch schnell ausmachen, ob wir einen Termin finden können schon für die nächste Folge und ob das die letzte Folge des Giros sein wird, wo wir dann einen Sieger Simon Yates feiern. Who knows? Und möchte mich bei allen Hörerinnen und Hörern bedanken für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es macht Spaß. Kompetiert gerne wie Jan Karl. So etwas freut uns immer. Vor allen Dingen, wenn wir was noch dazulernen bei der ganzen Geschichte, weil wir würden ja niemals behaupten, alles hier zu wissen. Und macht es gut. Bleibt gesund. Passt auf euch auf und auf Wiederhören. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.